Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Es ist jetzt 42, das ist super.
Ja, 42 ist auch eine gute Zeit zu machen.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk 13. 13 ist irgendwie eine blöde Zahl. Deswegen sind wir auch heute nur zu dritt. Heute dabei sind Flydie.
Ich bin der Flydie.
Was?
Das macht so viel Sinn.
Und Felix.
Moin.
Und meiner einer. Ich bin Ingo. Und Tiere sterben.
Tiere sterben.
Ja.
Tiere sterben an Dingen. Und man merkt sofort, es ist einfach nichts passiert.
Nichts die Woche passiert, es sind nur Tiere gestorben.
Es sind tatsächlich nur Tiere gestorben und halt andere Leute, aber das ist auch nicht so interessant. Jedenfalls, es ist wirklich nichts passiert und man merkt es sofort, auf der Welt passiert nichts, Tiere sterben. Und das ist das Einzige, worüber man dann reden kann.
Welche Tiere sind jetzt gestorben?
Einige Tiere. Als erstes zwei Seeadler sind an Gift gestorben, wieder hinterhältiger Giftangriff. Hatten wir schon so oft, Leute erschießen Tiere, vergiften Tiere und machen Tiere kaputt.
Man kann alles kaputt machen.
Man kann alles Tiere. Man kann auch Tiere kaputt machen. Glaub, und das ist nicht in Ordnung.
Das könnte Flydies Regel Nummer 3 werden.
Man kann alles
kaputt machen.
Das ist deine dritte Regel auf jeden Fall. Weil deine andere dritte Regel war ganz schön beschissen.
Ja.
Man kann alles kaputt machen. Auch Tiere. Und man sollte es aber nicht, ja. Die Seeadler ist halt besonders traurig, weil jede Taube hätte es überlebt, ja. Die Viecher fressen alles und während Seeadler wie Tauben, nur nicht so hässlich, dann hätten sie es quasi überlebt.
Wieso?
Weil Seeadler nicht so hässlich sind wie Tauben.
Und deswegen überleben die weniger Gift.
Nee, was? Ja. Die Tauben fressen einfach alles.
Tauben fressen alles.
Und besserer Magen.
Wahrscheinlich nicht Magen, sondern irgendwie eine Verbrennungsanlage oder sowas.
Verbrennungsanlage, aha.
Es fällt da direkt dran, wird verbrannt.
Ich glaube, Tauben funktionieren nicht so.
Nicht.
Die fliegen nicht. Will ich jetzt einfach mal behaupten.
Rocket. Das wird dann direkt einfach
das, in den Raketen. Das mit dem Nachbrenner waren Schwalben.
Oh, stimmt.
Ja?
Tauben pupen nur, wenn sie losfliegen.
Aber Katzen sind auch gestorben.
Katzen sind gestorben, ja. Ein Kätzchen, Melina, ist gestorben. Nein. Nachdem es aus dem Müll gerettet wurde.
Was? Es ist aus dem Müll gerettet worden
und dann noch am gestorben. Nächsten, ja. Das ist echt schrecklich. Jedenfalls, fuck, es passiert einfach gar nichts.
Es passiert einfach nichts.
Okay,
und eine Katze.
Genau.
Hat einen Unfall verursacht.
Katze hat einen Unfall verursacht und dabei ist tatsächlich ein 73-jähriger Mann gestorben.
Der Katze
aber der Frage ist, wie geht's der Katze? Also die ist in die Speichen gerannt und auf der Seite ist auch ein Bild von der Katze und ich glaube, sie war's, guckt dir an, wie böse die aussieht.
Die sieht schon ziemlich böse aus.
So böse aus. Die sieht direkt so aus wie jemand oder eine Katze, die in andere Speichen auch noch reinspringen würde, um mehr Leute irgendwie umbringen zu können. Guck dir an, was die für einen Bart hat, für einen Bösen.
Ja.
Jedenfalls, es steht in dem Artikel nicht, ob die Katze dann gestorben ist und darunter ist ein Bild von irgendwie zwei
leicht bekleideten Mädchen, die irgendwie...
Zwei Duschbaguettes einfach.
Nein, weiter im Text.
Genau, okay. Und dazu passend eine Satire von Quer über einen Giftmord an einem Luchs. Einfach anschauen und dann versteht ihr auch, was ich meine mit, es passiert nichts auf der Welt. Genau, das waren die Toten der Woche. Es ist nichts, ist keine Software oder so gestorben, glaube ich. Also und wahrscheinlich die ganze Zeit sterben Software auf SourceForge und so. Muss man halt retten, damit es weiterleben kann auf GitHub retten.
Damit es noch hart geforkt werden
kann. Genau, hart noch.
Aber wir haben ja auch eine neue Kategorie, Untote der Woche, da haben wir wenigstens Software.
Eine neue Kategorie?
Naja,
ja,
ein neuer,
bisschen
also,
neuere.
Also eine und neue regelmäßige Kategorie, die hatten wir erst dreimal. Bisher.
Die hatten wir öfters.
Die hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal.
Ja. Die hatten wir jetzt vielleicht die letzten drei
ist
Mal
einfach der konsistent. Nächste, ist einfach der nächste logische Schluss nach Tote der Woche.
Und Tote der Woche. Heute aber diesmal keine Zombies, auch keine...
Was Babys. Wir?
Oh, Babys.
Genau.
Genau, Zombie-Babys aus der
Mülltonne, aus der Tiefkühltruhe. Sondern...
Mandriva.
Die gibt's noch?
Die haben sich zurückgemeldet, haben gesagt, ja, wir wissen nicht, was wir machen, aber wir sind noch da.
Und haben noch Geld? Haben die noch Geld?
Keine Ahnung, die sind jedenfalls noch da und die haben gesagt, ja, wir wissen nicht wirklich, wo wir hinwollen, aber wir wissen, dass wir irgendwo hinwollen.
Ah, das ist ja gut. Und sie wollen nicht in die Tiefkühltruhe.
Und dass die ganzen Developer sind einfach irgendwo hingegangen und das ist ein bisschen traurig. Zum Beispiel zur Distribution, die noch nicht, also die auch nicht tot sind. Zum Beispiel Ubuntu, wo sie dann Geld bekommen dafür.
Ah, Ubuntu ist ja auch bald tot.
Echt?
Na,
ach so, bestimmt. Ja, spätestens nach Z, dann haben sie ja keine Buchstaben mehr. Ja, ist so. Ja. Und ich will sehen, was sie für Y haben. Ja. Darauf habe ich eigentlich schon seit irgendwie B also gewartet.
So, ja. So gibt es dann bestimmt schon den Jodling.
Jodling Yuki.
So ein Scheiß. Den Jodling Yeti.
Yeti.
Jodling Yeti. Und Jodling wird aber nicht mit Y geschrieben.
Ist doch egal.
Doch. Oder den,
in Englisch schon.
In Englisch, bestimmt.
Ja. Nee. Jedenfalls,
also
Mandriva, irgendwie sind die noch da, aber ich weiß gar nicht.
Es wird mit Y geschrieben. Es wird
dann tatsächlich. Oh. Aber welches Tier jodelt und wird mit Y geschrieben?
Der Yeti.
Oh ja. Jedenfalls,
okay, also wir haben
Ubuntu, ihr habt das jetzt nicht gehört, ihr müsst euch selber was ausdenken. Wir hatten den Jodeling Yeti.
Wir können ja mal drauf wetten, was es wird.
Also wie gesagt, wir haben den Sendungstitel schon mal, oder?
Der Jodeling Yeti. Scheiße. Aber Mandriva, wir waren bei Mandriva, Mandriva gibt es irgendwie noch. Ja? Das letzte war ja irgendwie, dass sie irgendwie Geld brauchen, weil sie so ein Pleite sind. Ja. Jetzt weiß ich nicht.
Wahrscheinlich haben sie jetzt kein Geld mehr, aber wollen trotzdem nicht aufhören oder so.
Dann gibt es ja noch diese Nachfolge-Community-Distribution, dieses Majaya.
Genau, was ich auch noch nie gehört habe.
Majaya?
Majaya.
Haben wir bei Radio Tux sogar schon
und ein
Interview gezogen.
Und Rosa gibt es noch. Was
Rosa
auch immer die
sagt
sind.
Mir jetzt nichts.
Aber die sagen hier, unsere ganzen Developer sind zu Rosa gegangen.
Okay, also die haben auf jeden Fall starke Schwierigkeiten, diese französische Distribution da
eben. Was haben die eigentlich für eine Rolle quasi ausgefüllt? Also was hat die ausgemacht, die Distribution, im Gegensatz zu Ubuntu Linux? Oder
also die waren immer KDE stark und haben halt auch so ein Desktop für Unternehmen, glaube ich, angeboten, den du kaufen konntest.
Genau, also die haben so ein Support halt auch ähnlich wie jetzt Canonical für Ubuntu, haben die halt auch so Support für Firmen und sowas gemacht.
Sowas, was SUSE genau. Eigentlich auch gemacht hat. Also
okay, was haben die anders gemacht?
Nix. Wahrscheinlich.
Also nichts. Wie gesagt.
Und deshalb gibt es die jetzt.
Doch, die gibt es ja noch.
Noch so ein bisschen.
Noch so ein bisschen.
So halbtot. Ja. Untot. Halb untot. Zombie.
Also genau, sie, und Rosa.
Sie wollen nicht richtig sterben, aber leben tun sie auch nicht mehr.
Ja, genau, Rosa Labs, Rosa Lab Distribution gibt es und die halt 5 Jahre Support haben die einfach angekündigt. Von, wen war das? Steht hier gar nicht. Von wann der war. Achso, hier. Datum 11.04. Das ist total aktuell. Rosa Labs.
Sehr gut.
Das ist wahrscheinlich eine Firma und die machen auch so Support-Zeugs.
Achso, die sind.
Und die haben quasi das Mandriva geforkt.
Aha.
Und
okay.
Genau, die haben eigene KDE-Distribution, die sie dann irgendwie mit der Distribution versenden wollen. Eigene Software. Und weiß nicht.
Ja, ich meine, da gab es ja auch immer diese Diskussion, um den, der die Firma führt, der ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Hat wohl immer nicht so viel Spaß gemacht, bei dem zu arbeiten oder so. Wenn ich das noch richtig.
Mir gerade eingefallen ist, was ist denn eigentlich aus Lindos geworden? Das gab es doch auch mal.
Lindos ist von Xandros dann gekauft worden.
Stimmt, das ist dann irgendwann umbenannt worden.
Xandros ist von. Von wem sind die gekauft worden? Die sind. Von Citrix oder sowas gekauft worden?
Vielleicht.
Also Lindos ist auf jeden Fall von Xandros gekauft worden, das weiß ich noch. Scalix, von Scalix sind die gekauft worden. Genau, und seitdem sind die auch tot. Also alle. Sowohl Scalix als auch Xandros. Also die sind.
Ach stimmt, die wurden dann erst nach Linz Bayer umbenannt und dann.
Genau,
dann
sind sie gekauft worden irgendwie. Und ich meine, die hatten ja zuerst die Idee mit diesem App Store.
Ja.
Diesen Chicken Run, Click and Run Store irgendwie. Mhm. Aber irgendwie haben sie es nicht geschafft, damit auf den Markt zu kommen. Da musste leider erst Apple kommen.
Und danach Canonical, oder? Die haben
ja
auch sowas.
Ja, ja, die, genau, die haben auch sowas.
Wie heißt denn das bei denen gerade?
Ubuntu Store oder so.
Ubuntu Store heißt das? Wir haben doch irgendwo Ubuntu bestimmt laufen.
Ja, hier auf dem Senderechner.
Aber da kommen wir jetzt nicht ran, weil da ist kein Bund hochgefahren.
Genau.
Das damit er nicht so schnell, damit es nicht so laut wird.
Aber vielleicht weiß der Chat ja, das ist wie der Ubuntu. Hier, Tommy. Aber Tommy ist jetzt gerade gegangen. Hä? Sind da. Haben wir noch Netz?
Oh, oh.
Also es gibt den Ubuntu One Music Store, habe ich gerade gefunden.
Ja, nee, aber den meinen wir nicht. Ubuntu Software Center, sagt der Chat.
Okay.
Heißt das Ding. Genau, und da kann man ja auch Sachen kaufen. Also da kann man zum Beispiel auch Linux-Magazinen und sowas kaufen. Und du kannst halt auch so Spiele, die es da gibt, kaufen.
Wahrscheinlich Tetris.
Nee, ja, kein, also ich hab's noch nicht gemacht. Wenn ich Ubuntu benutze, muss ich natürlich auch apt.
GNU Tetris.
Also ich meine, ich finde das Schlimme, dass du nochmal Aptitude installieren musst, damit du wenigstens
Aptitude... Ubuntu doch
ja,
nicht,
oder? Doch, nee.
Doch.
Ubuntu
doch, doch.
Hat kein Aptitude.
Ja, ich verstehe das nicht, warum, weil ich habe irgendwann mal gelesen, dass Aptitude Dependencies besser auflösen kann. Ich habe zwar nie rausgefunden, ob es wirklich so ist, aber das stand ja immer dazu.
Es kann die Dependencies besser entfernen.
Also ja, also auflösen quasi, bisher.
Ja, aber wenn du eine Software... Also mir ist ja es halt immer aufgefallen, dass wenn du irgendwelche Pakete deinstallierst, dass er dann gleichzeitig immer anbietet, die Abhängigkeiten, die nicht mehr gebraucht werden, auch noch zu deinstallieren.
Genau. Und, also, nein, ja. er kann die besser resolven und er kann dir halt mehrere Vorschläge machen. Du kannst sagen, er schlägt dann halt vor, ich müsste jetzt das und das und das deinstallieren, ja. Willst du das? Genau. Dann kannst du auch sagen, nee, will ich nicht. Okay, dann müsste ich jetzt den upgraden und den downgraden, dann würde es auch genau, funktionieren.
Gerade wenn man jetzt irgendwie... Wie ist der Aptitude ist besser?
Ja.
Ja, ja.
Ja.
Ja, ist aber bei Ubuntu Standard Ubuntu nicht drin.
Das warum eigentlich? Achso, die haben ihr Synaptic.
Die haben Synaptic, aber das ist ja genau. GUI alles.
Das ist ja, 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 GUI. Genau, und die nehmen einfach das Synaptic.
Ja, die nehmen GUI.
Die nehmen Bunt.
Ja, UpGet, natürlich gibt UpGet auch, aber erstens musst du den UpGet Install, UpCache Search, da musst
genau,
du
das ist, das
viel
ist super,
mehr merken als
nee, das ist auch
Aptitude, lalala.
Aptitude Search.
Ja, Aptitude ja. Search, Aptitude Install, Aptitude Upgrade.
Ich war mal total verwirrt, als ich Aptitude aus Versehen ohne Parameter eingegeben habe.
Und da kam auf einmal so ein Endcursor-Interface.
Ja, genau. Und ich dachte, weiß nicht, wie es funktioniert.
Ja, richtig, ich habe nicht rausgefunden, wie man das
funktioniert. Du musst G drücken, dann macht er, glaube ich, ein Upgrade.
Also
ich
das
war auch schon lange nicht.
Nee, also das, einfach also krampfhaft Ctrl-C gedrückt.
Du machst es weg. Du nee, machst nee, weg und danach Reset, damit es nie wiederkommt.
Genau. Na, dann gleich ein Alias draufgesetzt, dass wenn keine Parameter angegeben sind, dass er irgendwie.
Dann soll er irgendwas installieren. Ja. Dann soll einfach irgendein Paket installiert, scheiß drauf.
Genau.
Oder Segfault. Was dann immer noch besser ist als
GUI. Lang lebe Pac-Man, genau. Lang lebe Pac-Man.
Ja, aber die Sache ist, gibt es für Aptitude gibt es auch das File, also dass er nach einer File suchen kann, wie zum Beispiel der Yum. Yum kann ja, Yum provides und dann sagst du ihm, welche File du brauchst und dann macht
also
er das richtig.
Du kannst Show und Info.
Nee, ich glaube, das ist also unter Debian ein extra
Ist das ist ein File.
DPKG. Das ist glaube ich, DPKG irgendwas.
Nee.
Aber DPKG kannst du nur mit installierten, genau.
Genau, und du brauchst apt-file, um das zu verwenden. Ich wollte halt wissen, ob es auch über
Aptitude weiß ich nicht, keine Ahnung, aber vielleicht weiß es der Chat.
Und wahrscheinlich nicht.
Wir haben halt hier nur Arch Linux gerade.
Obwohl, nee.
Na, wir könnten es auf dem Senderechner machen.
Ich gehe einfach mal auf euer. Gucken, was das Ding
ist. Ich könnte hier einen Debian Lenny anbieten.
Ich habe einen.
Ach, stimmt, wir hätten ja auch.
Debian irgendwas.
Wir könnten auch auf einen Server gehen.
Wir haben ja jetzt irgendwie.
Genau, wir haben ja genug Server.
Aptitude, why? Oder why not?
Genau, Aptitude, why?
Aptitude, why not? Finde ich awesome. Extract Cache Subset, der hat irgendwie weirde Sachen.
Wie sind wir jetzt eigentlich von toten...
Wir waren bei Mandriva.
Ja. Mandriva ist tot.
Nee, eigentlich
ist ja nicht tot.
Wir sollten die Kategorie umnennen, genau. Zombie der Woche.
Nee, Untot so. Ist doch Untot. Voll genau das Richtige.
Untot ist super.
Untot ist genau das, eigentlich genau das Richtige.
Apropos Untot, Microsoft setzt jetzt auf Linux bei Skype, bei den Supernotes.
Ja.
Wahrscheinlich, weil die stabiler sind als
Windows. Genau, wahrscheinlich, weil die schon immer
stabil
waren. Die haben doch wahrscheinlich, also Skype hat ja inhärent schon ein paar Supernodes gehabt und die liefen wahrscheinlich schon immer unter Linux.
Mhm. Also
Microsoft hat sie ja auch nur eingekauft.
Ja, ja,
vielleicht läuft die Software gar nicht auf Windows.
Ja, gut, aber die haben ja genug Entwickler, die könnten sie auch einfach umschreiben.
Ja, aber das würde Aufwand bedeuten.
Richtig. Mhm. Und es kostet Geld.
Microsoft ist doch auch offizieller irgendwie Linux-Anbieter zusammen mit Novell.
Mit Novell, ja.
Was bieten die an?
Die verkaufen
Support für SUSE.
Ja.
Unter anderem. Also.
Haben sie lange Zeit gemacht, genau. Das war dieser Deal, wo sie auch diesen Patent-Deal hatten.
Mhm.
Der damals Riesengeschrei.
Also, ich sehe da jetzt nicht so das Besondere dran.
Ist außer, halt so. Dass sie Linux benutzen halt als Microsoft. Aber.
Ja, ich meine, es ist ja auch so, Linux ist.
Das ist ja auch stabil.
Es tut. Ja. was ich auch noch gehört habe, dass Skype jetzt ihre Supernodes quasi von der Anzahl her eingeschränkt haben, dass es nicht mehr so viele sind, damit die da nicht mehr so viele Security-Probleme haben.
Ja, die hatten ja das Problem, dass es da Services gab, wo man quasi die aktuelle IP-Adresse von beliebigen Skype-Nutzern rausfinden konnte.
Genau. Und das ist natürlich nicht so gut, wenn du quasi
allerdings
anonym Skype benutzen willst. Quasi anonym, weil es ja immer noch von
aber es ist schon ein Unterschied, wenn man irgendwie sich da halt einwählt und Leute einen vielleicht erreichen können, wenn man sie in der Kontaktliste hat, oder sie können einfach deinen Skype-Namen eingeben und wissen deine IP-Adresse.
Das ist ein bisschen blöd.
Ja.
Genau. Und die gibt's jetzt alle nicht mehr, weil die ganzen Supernodes weg sind. Was eine traurige Geschichte ist. Aber das macht die Welt natürlich besser. Abgesehen davon, dass halt jetzt Skype bei Microsoft ist, aber das, man kann ja nicht alles haben.
Also ich glaube, ja, Toiletten machen die Welt auch besser.
Toiletten?
Ja, Toiletten. Vor allem Toiletten.
Segas Toiletten.
Genau.
Aber das war eine News, wo ich gedacht habe, okay, das ist eigentlich ganz schön awesome. Wenn man so drüber nachdenkt, ist es erst ganz schön bescheuert und dann das macht eigentlich total
Sinn. Das passiert,
eigentlich will ich das auch haben.
Genau, ich meine, es ist ja tatsächlich oft so, dass man viele Pissoirs hat, wo dann irgendwelche so Fußbällchen oder so reingeklebt
sind, ja schon
damit man
cool.
nicht daneben pinkelt, weil man dann genau zielt.
Genau, so. Das ist ja schon cool, weil zum Beispiel man hat zwei Klos, einmal hat diesen Fußball und einmal hat diesen Fußball nicht und du gehst natürlich zu dem hin, wo der Fußball drin ist.
Ja, natürlich, weil es macht mehr Spaß, da reinzupinkeln.
Nein, es ist so.
Ja.
Es ist einfach so. Ingo, okay. Du kannst es nicht verstehen, aber es ist so. Jedenfalls Toilets sind quasi die nächste Generation von diesen Fußballbällchen in den Klos. Es sind nämlich von Sega entwickelte Spielekonsolen, die Minispiele abspielen, wenn du dieses Klo benutzt. Und die haben irgendwie verschiedene Minispiele. Keine Ahnung, wahrscheinlich wird eins auch so Fußball sein oder die Fliege treffen, die sich bewegt oder so. Aber es wird alles awesome. Nein, was?
Ich habe das schon gesehen, da gab es irgendwie, also in diesem Video.
Und dann geht diese komische Fliege plötzlich ins Nachbarklo und du musst hinterher.
Ja, dann ist es so.
Das wäre dann so der Adventure-Mode.
Ja, aber das wäre ja, als wenn Sonic irgendwie aus dem Spiel rausrennen würde. Das macht ja auch keinen Sinn.
Aber wenn es möglich wäre, wäre es cool.
Ja.
Stimmt.
Ja. Nee, also ich hab
du musst mit denen alle zusammenspielen.
Ja, ich habe ja vorhin dieses Video.
Vorher, Ingo!
Ich hab hier gerade dieses Video angeguckt und ich hab da keinen Ton dazu. Da weiß ich nicht. Ja, dieses Video, was hier in diesem Artikel verlinkt ist.
Du hast sie noch nicht mit dem Artikel durchgelesen. Ja, du lachst einfach so
drüber.
Ingo,
ja, Birds. Ja, und was es da irgendwie gibt, sind so, ich glaube, das kann man schon im Multiplayer spielen, dass man dann gegeneinander spielt.
Ja, natürlich Punkte sammeln. Ja, nee, es geht ja auch nicht darum, nur das Treffen, sondern auch, wie stark du quasi
genau,
das Ziel triffst. Also die haben da verschiedene Sensoren drin und es ist super awesome.
Genau, man kann da quasi so
Fight-Spiel spielen.
Ja, das ist dann sowas wie Super Street Fighter bloß mit Pinkeln.
Ja, awesome. Ich meine, das sieht so aus wie Super Nintendo ungefähr oder wie halt die alten Sega-Konsolen. Aber ja, mehr so brauchst du ja auch auf deinem Klo nicht.
Diese 2D-Bitmap-Grafik halt.
Ja, genau. Ja. Das Ganze kostet dann, das komplette Equipment kostet $1,750, was ein stolzer Preis ist für ein Klo. Und für jedes für verschiedene Spiele oder individuelle Spiele nochmal $125 drauf. Aber dafür kann ich mir vorstellen, dass Leute nur deswegen in ein bestimmtes Restaurant gehen.
Bestimmt.
Wenn sich rumspricht, dass sie so ein Klo haben.
Ja, klar. Also wenn sie damit werben, ich denke, das ist ein Grund, einfach mal irgendwo reinzugehen.
Ist aber auch ein bisschen diskriminierend, oder?
Wem gegenüber?
Frauen.
Gibt
es auch so eine Generation von Frauenklos, die dann irgendwie lustig spielen können?
Nee, gibt's nicht.
Kommt noch.
Aber das ist halt einfach schwierig. Schwieriger.
Ja, schon schwierig, ja. Aber da gibt es bestimmt auch Konzepte.
Klar, Konzepte. Und wenn, dann ist es noch nicht lizenziert.
Dieses Kopfkino. Oh.
Was denn?
Ja,
Ingo,
alles gut. Alles gut.
Du hast noch nie Harold und Kumar gesehen, oder?
Nee.
Battleshits. Lassen wir es.
Das Niveau singt heute schon richtig am Anfang.
Ja, Mark fehlt irgendwie.
Ich hätte noch so einen Untoten.
Was schon wieder?
Titzen 1.0 ist freigegeben.
Oh Gott, Titzen.
Wer ist denn Titzen?
Titzen war der, oh Gott, wie war denn das?
Titzen
war der Nachfolger von Migo.
Ja.
Das hört sich auch einfach nicht richtig an. Ich möchte das eigentlich nicht auf meinem Computer haben. Egal, was es ist.
Das wird auf deinem Telefon laufen.
Ja, das ist quasi mein Computer dann.
Ja,
ist ja auch ein Computer.
Ist vielleicht auch
ein Computer.
Alle neuen Nutten?
Nein.
Ingo, was zum Teufel ist heute mit dir los?
Jedenfalls, alle neuen Telefone, die gerade rauskommen, sind einfach schneller als mein Laptop. Von daher sind die alle mehr Computer als mein Computer.
Aber sie haben einen kleinen Bildschirm.
Und? Na. Außer du hast irgendwie so ein super iPhone, was irgendwie 1.000 Millionen mal nochmal 1.000 Millionen Auflösung hat.
Nee, das sind irgendwie 960 mal irgendwas Pixel.
Ja, ist ganz schön groß.
Ja, das ist aber nicht so groß wie dein Bildschirm, oder?
1280 ist nicht so viel.
Ja.
Jedenfalls wo waren wir? Achso, genau,
ich Titzen. War bei Titzen 1.0, genau. Titzen 1.0, da ist, glaube ich, auch wieder gerade so eine Konferenz, diese Titzen-Konferenz.
Das irgendwann
ja, es heißt Tyson oder wie auch immer.
Das hört sich auch nicht besser an.
Das könnte auch so ein so eine
Moment, ein Telefon, sein, ne? Auf dem Tyson läuft, halte ich nicht an mein Ohr.
Wieso? Was ist Tyson?
Wegen Mike Tyson? Der könnte... Das könnte hier...
Leidi.
Komm, nachher fängt es an zu beißen.
Ich sehe schon.
Wir kommen da heute nicht mehr raus.
Oh Gott. Ich glaube, wir haben demnächst eine neue 112.
Ja. Kann er nicht alles haben. Jedenfalls, das ist jetzt. Was macht das besser?
Es wird einfach von Samsung und Intel wird das jetzt gerade noch so ein bisschen getragen.
Aber ich frage mich, warum.
Ja, weil die halt Betriebssysteme brauchen wollen und die sollen
Samsung hat doch schon seit
Bada, die haben
Windows und die haben Android.
Genau, die haben einfach alles.
Also die bieten doch schon alles an, was es
mehr,
so momentan.
Die wollen mehr.
Sie
haben gemerkt, oh shit, wir brauchen noch.
Die sind jetzt der größte Handyhersteller der Welt und dann brauchen die einfach mehr.
Ja. Mehr.
Was ich ja krass finde, dass das tatsächlich die Oberfläche auf X11 basiert.
Das muss sein.
Das heißt, die haben da einfach einen dicken X11-Server dabei, der da hochgefahren wird jedes Mal am Anfang.
Ach ja, Strom kostet doch nichts.
Dafür kannst du dann vielleicht über SSH auf dein X11 vom Handy zugreifen.
Das ist genau, cool. XF-Forwarding einfach.
Das ist cool, ja, das ging. Markus hat das früher gemacht beim
OpenMoko.
Bei dem OpenMoko, genau.
Ja. Der XF-Forwarding?
Ja.
Das ist ganz schön aus.
Und ich glaube,
ich brauche doch einen XF-Server.
Konntest du dich dann auch per VNC einwählen und so und dann hattest du halt quasi den cool. Handy.
Das muss bei den Migos-Teilen muss das auch gegangen sein und bei den Maemos.
Also tatsächlich ist das ein Grund, einen XF-Server zu haben.
Ja.
Da wird es echt nice.
Ja, aber da braucht man nicht zwingend X11 dazu. Da kann man auch irgendwie sowas Leichtgewichtigeres implementieren. Wie jetzt
Wayland.
VNC oder so? Also ich meine, da braucht man ja kein Windows-Server.
Ich glaube, ein VNC ist doch relativ groß.
Echt?
Ja. Yeah.
Ach, das geht auch bestimmt auch einfacher.
Ich weiß nicht.
Ich meine, da muss man nur ein bisschen Framebuffer abgreifen also und das irgendwie synchronisieren. Das geht
die doch. Sache ist halt, dass X11 einfach kein, also das X11-Protokoll ist einfach nicht dafür gemacht worden, eigentlich so über verkrepelte Netze zu laufen, sondern nur, dass du quasi direkt daneben sitzt.
Ja, vor allem benutzt man ja einen Großteil der Features von X11 benutzt man ja momentan gar nicht mehr. Das ist ja eigentlich auch dazu gedacht, so Vektoren und sonst was zu zeichnen, aber die ganzen Toolkits, die malen ja ihre Grafiken eh alle selbst. Das heißt, man würde dann im Endeffekt Bilder übers Netzwerk übertragen, was halt dann übers Internet super ineffizient ist.
Richtig, und super scheiße.
Ja.
Jedenfalls X11-Server, ja, ich brauche ihn, glaube ich, doch jetzt.
Du brauchst ihn.
Ich wurde überzeugt.
Also du brauchst das nächste Titzen-Telefon.
Nee. Vielleicht. Ich brauch so ein Android mit X11-Server einfach.
Gibt's nicht. Wie? Wird auch nicht kommen.
Kann man bauen,
aber es gibt keine Programme dafür. Das bringt dir dann auch noch nichts.
There are no apps for that.
Also, wenn, dann musst du auf Titzen warten. Nee. Und vielleicht schmeißt Samsung ja sein Bada weg und nimmt Titzen oder so. Was weiß ich? Keine Ahnung, was sie vorhaben. Aber ich meine...
Nee, ich glaube, das ist eine unterschiedliche Plattform für unterschiedliche Einsatzgebiete. Also ich glaube, das Bada ist mehr so für die Billig-Handys gedacht. Wo man dann halt auch so, ja, wir sind jetzt so ein bisschen Smartphone, wir haben ein bisschen Browser ja, drauf
was und
so,
mit Android?
Haben ein bisschen Touchscreen. Ja, das ist dann für die Upper-Class-Telefone.
Ja, was wollen sie dann noch mit Titzen? Und dann noch mit Windows Mobile?
Ja, ich weiß nicht, was die mit Titzen wollen. Das ist ja, darauf will ich ja gerade raus. Also ich glaube halt, die günstigeren Sachen, die dafür benutzen sie ihr Bada. Und für die höherpreisigen...
Das ist dann quasi der Symbian-Ersatz.
Genau, und für die höherpreisigen Sachen benutzen sie dann halt irgendwie Windows und Android.
Und Titzen.
Nee. Titzen benutzen also nicht.
Ich glaub, deswegen haben sie
ja, aber dann hätten wir. Nein, die sind ja erst neu dazugekommen. Also Samsung und sowas, die sind ja erst neu dazugekommen. Zu dem Projekt. Ja,
vielleicht bieten sie.
Vielleicht halt wollten sie einfach ein Telefon mit X11-Server haben.
Vielleicht.
Okay, also wir halten fest, wir wissen es nicht. Und es gibt da trotzdem noch dieses System und zurzeit schleicht es vor sich hin. Aber vielleicht. Kommen da ja mal sagen, Hersteller, das die das so irgendwie machen.
Ganz schön hässlich.
Ja, das ist so, in den wenn man überlegt, wie viele unterschiedliche Namen da schon drin stecken, dann ist das eigentlich so viel schöner nicht geworden. Also es wurde jetzt 1000-mal umbenannt und dann nochmal neu entwickelt und alles.
Und warum haben sie es in Titzen umbenannt?
Das habe ich auch nicht verstanden.
Hätten sie es nicht einfach lassen können, wie es davor war?
Naja, nee, Migo und dieses Titzen ist ja schon nochmal ein anderer Ansatz. Das, Migo setzt ja auf Cute und dieses Titzen setzt eher auf das, was vorher die Limo Foundation so gemacht hat. Von daher sind das schon
Ist es dann irgendwas, Sachen. Was komplett, also das Toolkit, ist es dann irgendwie dann auf Mobile optimiert oder ist es dann auch irgendwie GTK oder?
Das weiß ich, kann ich dir nicht sagen. Da bin ich überfragt.
Na dann. Also wir stellen fest, wir haben keine Ahnung.
Die Enlightenment.
Ah, die benutzen ja das
Foundation Library EFL.
Ja, genau, die benutzen das Toolkit vom Enlightenment.
Ich glaube, die haben einfach so viele Partner, weil da einfach so viele Namen schon drinstecken. Maemo, Moblin, Migo und dann Titzen. Also du stell dir vor, du bist irgendwie mal Partner von Maemo. Ja, und dann wird es auf einmal was anderes und dann sagst du, ja fuck. Die Leute haben eh vergessen, dass wir dabei sind, deswegen können wir auch einfach direkt dabei bleiben und nichts machen und unseren Namen einfach irgendwo droppen und von daher bleibt man einfach dabei.
Meinst du, gibt es auch Leute, die mehrmals Mitglied sind, die dann,
die dann
einfach vergessen haben, oh, ist das nicht so was Ähnliches wie Maemo, da sind wir ja auch noch drin, ach nee, ist was anderes.
Ja, und die Sache ist halt, das Management sagt dann ja, kostet das Geld da drin zu bleiben? Die sagen so, nee. Und dann so, ja okay, dann bleiben wir halt dabei, ist doch scheißegal.
Genau, ja, aber normalerweise kostet das ja schon immer Geld bei diesen Standarddinger.
Nein, wenn du da einfach nur Vorstand oder sowas bist.
Nein, die mit irgendwas müssen die sich finanzieren. Das heißt also, normalerweise musst du immer Geld auch dazu tun, dass du hier auf der Webseite gelandet bist.
Also im Chat meinen sie gerade, dass Titzen und Bader gemercht werden und die dann nennen sie es Batzen. Finde ich gut. Find ich gut. Also hört sich auf jeden Fall besser an. Also lieber Batzen als Titzen, ganz ehrlich. Batzen.
Aber diese Titzen Developer Konferenz ist jetzt ab 7. Mai in San Francisco. Ja,
wie gesagt, das könnte auch einfach ein Rotlicht-Treffen sein.
Batzen. Das müssen wir mal aufschreiben. Wir müssen uns mal den Sendungstitel hier merken.
Also ich guck mal, dass die letzte.
Wir können ja alternative Titel machen.
Also wir hatten eine Radio Tux Talk Folge, die hieß Feuriger Kindle mit Titzen.
Ja. Mhm. Genau.
Titzen. Hatten wir schon
Titzen.
Mal.
Ja, yeah, Titzen hatten wir schon, definitiv, als es gerade neu war.
Ich würde es mit TZ tatsächlich schreiben, aber das geht nicht, oder? Titzen? Nee, das muss mit Z batzen.
Okay. Weiter im Text, oder? Sind wir vorbei. Also ich wollte jetzt nur nochmal unter, war jetzt nochmal eher Untot in der Woche, Titzen 1.0. Dann sind wir jetzt, dann ist Felix wieder dran mit Spark, Laser Beams.
Sharks with freaking Sharks. Lasers attached to their heads.
What? The fuck?
Das kommt dabei raus, wenn man Felix News raussuchen lässt.
Ja.
Wenn ihr die auch nicht, wenn Felix, nicht umgestellt hast.
Felix war cool. Ja letzte Woche nicht da und deswegen hat er diese Woche die ganzen komischen Sachen rausgesucht.
Das ist aber alles abgefahren. Das ist auch nicht von letzte Woche, das ist von dieser Woche.
Nee, das habe ich ja auch nicht behauptet. Ich habe nur gesagt, dass du was nachholen musst, dich neu produktiv verhalten.
Klar, ihr hättet ja auch einfach was reinschreiben können.
Genau, zum Beispiel Haie mit Lasern.
Haie mit Lasern auf ihren Flossen, nicht Köpfen, aber
Flossen. Ja, genau, gerade will ich sagen, das ist nicht auf dem Kopf.
Aber das hält er einfach besser an diese Flosse dran. Und das ist irgendwie
aber beim Hammerhai wird es gut halten, vielleicht.
Dann braucht er zwei Laser.
Ja.
jedenfalls ein 50 Milliwatt grüner Laser ist an diesen Hai einfach dran.
Was macht der da?
Das ist eine gute Frage.
Also okay, die haben jetzt einen Laser an den Hai geklebt.
hier steht Data Acquisition. Die wollen irgendwie was damit herausfinden.
Wir hätten uns die News auch vorher mal durchlesen können. Ja,
aber die News war einfach so awesome.
genau. Haie mit Laser.
Der Hai war irgendwie bei Mythbusters. Das steht hier. In der Shark Week.
What?
Keine Ahnung, ich habe jetzt einfach mal, bin irgendwo mitten in den Text gesprungen.
Aber das ist auch viel Text, deswegen ist vergebt uns, dass wir es nicht gelesen haben.
Ich bin nur noch bei dieser freaky Katze, die den Radler getötet hat.
Aber die sieht doch böse aus.
Ja, die hat ja wenigstens keinen Laser auf dem Kopf.
Das könnten wir auch nochmal erfinden. Okay, gibt es noch was dazu sagen, außer dass die...
Dann also die sagen auch nicht wirklich, was sie damit machen. Das ist einfach so, wir haben
okay, also die sammeln einfach Daten mit Haien und Lasern. Gut, dann
und sie haben gesagt, der könnte dadurch gefährlich werden.
Gefährlich?
Ja, 50 Milliwatt Laser. Könnte anderen Haien die Augen auslasern quasi.
Das tut mir jetzt aber echt traurig. Dann haben wir nächste Woche neun Tote in der Woche. Hai mit Laser gekillt von einem Hai.
Ja.
Okay.
Mal gucken.
Chrome SSH, komm, weiter. Lass die
Chrome. Also tatsächlich haben sie gesagt, es ist Research. Wir machen diesen Laser an diesen Hai ran, so wie es in dem Film gesagt, so wie es in dem Film gesagt wurde. Profit. So einfach.
Ja.
Nein, for science.
Genau, ihr könnt auch einfach mal welche Sachen dazwischen schreiben. Guck mal, da unten sind ganz viele pinke Sachen.
Jetzt Chrome SSH klingt viel lustiger.
Oh, Chrome SSH ist super cool.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Stell dir vor, du hast einen SSH-Client.
Ja. In deinem Chrome.
In deinem Chrome drin. Und zwar, der geht nicht über irgendeinen verkrepelten Server und da musst du dann deine Sachen reinschreiben, wie du dich irgendwie connecten willst, sondern der connectet sich direkt.
Ja, ist es so ein
Native Client.
Genau.
Nennt sich die Magie. Also es ist keine Magie, es ist einfach ein Betriebssystem.
Es ist eine Betriebssystemfunktion. Ein Add-on für den
Genau, Chrome. Ein Plugin ist es.
Und also sollen wir mal ein bisschen ausholen.
Genau. Ja, bitte rum,
darum. Genau, also dieses Native Client, das hatten wir ja schon vor einer Weile mal. Das ist quasi ein Toolkit von Google, was in Chrome implementiert ist, womit man nativen Code, der dann halt auch zum Beispiel die Grafikkarte benutzt oder irgendwelche C-Extensions oder sonst was in einer Sandbox im Browser ausführen kann.
Genau.
Und also Chrome-Extensions, die werden ja normalerweise auch mit Web-Technologien geschrieben, also irgendwie in JavaScript, HTML, CSS und so weiter. Und da gibt es halt Bibliotheken für, die man im Browser dann quasi mitnutzen kann. Und da gibt es halt auch seit einer Weile die Möglichkeit, da Native Client für zu verwenden. Und so wie ich das interpretiere, haben die da irgendwie eine libssh genommen und die quasi in diese Browser-Extension reingelinkt. Ja. Habe ich das richtig verstanden?
Ungefähr, also okay. Ich würde es tatsächlich genauso sagen. Das Coole ist einfach, dein Browser wird mehr zu deinem Betriebssystem. Das heißt, man kann dann einfach jedes Betriebssystem nehmen, solange man sich für ein Browser-Betriebssystem quasi entschieden hat.
Gut, ist jetzt halt in dem Fall so ein bisschen ein Problem, weil das funktioniert ja tatsächlich nur auf Chrome.
Deswegen ist die Entscheidung quasi einfach.
Ja.
Die Sache ist halt, das Chromebook macht jetzt einfach viel mehr Sinn, wenn das unterstützt.
Ja, das schon, aber was ich mich halt so frage ist, man braucht ja da immer noch trotzdem Zugriff auf einen SSH-Server.
Ja.
Und tunnelt das ja nicht standardmäßig übers Web oder so. Das heißt, im Endeffekt kann man auch jeglichen anderen SSH-Client verwenden.
Richtig, aber wie gesagt, wenn du ein Chromebook hast
ja.
Und dann...
Ich glaube, das ist halt so der Einsatzzweck, dass man dann sagen kann, okay, ich habe jetzt auch...
Aber
so
ich kann in meinem Chromebook da auch jetzt Chrome OS booten und da habe ich doch alles, oder nicht?
Nee, da hast du einen Chrome-Browser.
Ja, wobei im Chrome OS wollen sie ja jetzt wiederum genau, auch einen Desktop dazu genau. machen und so Zeug. Aber das macht es ja dann schon wieder uninteressant, weil dann ist es nur ein weiteres Linux. Ich meine, das Interessante ist
also
ja
das,
quasi, dass es...
Also das
genau,
coole
genau. wäre... Warte mal, es ist... Genau, wir machen nur einen Browser und dann machen wir mit dem Browser, versuchen wir alles zu tun, was wir mit einem normalen System auch tun können.
Aber wir machen es.
SSH, das ist, Spiele programmieren.
Das, die Sache ist doch, wir machen
Google Docs...
Ja, die Sache ist halt auch die, was du tatsächlich machen könntest, wäre, du machst jetzt irgendwie nicht eine Extension, sondern eine Webseite, da gehst du drauf und zack, hast du ohne jegliche Installation SSH-Client.
Genau.
Okay, die Frage ist, ob man den dann benutzen will, wenn der von irgendeiner Webseite kommt, aber.
Also die Sache ist ja. Halt,
ich kann also jetzt irgendeine Webseite anbieten und da ist, wenn ich da mit Chrome drauf gehe, ist da ein Shell.
Ja, das gibt's aber davor schon. Also dieses PHP zu normaler
Shell gibt's ja schon. Da hätte man halt diesen Zwischenschritt nicht mehr.
Genau. Und du kannst es offline benutzen, das heißt, wenn du da...
Wird offline ausgeführt.
Du wirst es offline benutzen, um SSH-Client zu bedienen. Mhm. Das macht irgendwie keinen Sinn.
Wieso nicht? Na, also Look offline raus. Im Sinne von kein Internet.
Ja.
Und okay. Dann kannst du, also was leider noch nicht implementiert ist, ist Port-Forwarding und diesen ganzen Kram. Ja, weil
wahrscheinlich auch kein SCP, wahrscheinlich auch...
Wahrscheinlich.
Ja, also ich würde mal erwarten, Sachen. Dass es tatsächlich nur sehr relativ rudimentär ist. Aber ja.
Und genau, was noch nicht unterstützt wird, sind Zertifikate, was ein bisschen schade ist, weil was ich mir echt gut vorstellen kann, ich habe einen Firefox und der synchronisiert seine Plugins und seine, was halt für die Plugins braucht. Und ein Plugin davon ist dieses SSH und dann synchronisiert er halt gleich meine Zertifikate mit auf andere Browser. Also wo ich mich halt gerade befinde und wenn ich mich dann auslogge, dann ist es quasi das Zertifikat weg hoffentlich und halt auch das alle meine anderen Sachen. Und das wäre schon echt cool, dass du deinen ganzen Scheiß mitschleppst, aber es nicht dabei haben musst.
Ich mache jetzt mal eine Vorhersage oder ich probiere jetzt mal eine Vorhersage zu machen. Ich glaube, demnächst irgendwann in den nächsten paar Monaten wird irgendjemand auf die Idee kommen, sowas wie eine libssh nach JavaScript runter zu kompilieren.
Gibt's bestimmt schon, oder?
Meinst du? Also da gibt es bestimmt wieder Leute, die so wie sie jetzt letztens JavaScript nach JavaScript runterkompiliert haben, also SpiderMonkey nach JavaScript, gibt es bestimmt auch demnächst welche, die irgendwie libssh nach JavaScript runterkompilieren, dass man das ohne Native Client in allen Browsern benutzen kann.
Ich denke, das passiert, ja.
Der Browser,
aber das Problem ist halt lib. Ne, also ich glaube nicht, dass es schnell passiert, weil libssh schon groß ist.
Ja, erstens das und zweitens kommt man nicht trivial raus, weil man hätte ja nur die Möglichkeit über XML-HTTP-Request oder WebSockets oder sowas rauszugehen. Genau,
aber wenn du dann so ein Stück weit Native-Client benutzt, zum Beispiel irgendwie nur, um die Sockets aufzumachen.
Mhm. Das könnte man, aber dann wird es wieder nur im Chrome laufen.
Vielleicht kommt von Firefox da auch was.
Könnte sein.
Jedenfalls, Firefox wird ja jedes Mal schneller und jetzt kriegen sie wieder eine neue UI irgendwie.
Genau.
Hab ich gesehen.
Schon wieder.
Ja.
Finde ich eigentlich okay, also sie ist halt ein bisschen grau. Was
ja, die wollen jetzt alles vereinheitlichen.
Ja.
Vereinheitlichen? Ah, das heißt, sieht dann aus wie unter Windows.
Ja.
Oder sieht mein Windows dann aus wie
unter Linux? Die wollen auch die Tablet-UI und die Handy-UI und so alles ein bisschen
dieses anpassen. Mobile.
Wie heißt es? Mozilla Kilimanjaro.
Kilimanjaro, genau.
Heißt das Projekt. Kann man sich mal durchlesen. Können Sie es einfach mal verlinken? Oder weiß dazu jemand was Näheres? Also wenn wir jetzt die News durchlesen müssen, ist das blöd, aber...
Ja.
Aber
ich habe das auch nur überflogen, aber ich fand es jetzt nicht so interessant. Also ich glaube, da können wir mal drüber reden, wenn es dann tatsächlich soweit ist.
Ich paste es hier trotzdem mal rein.
Kann genau, ich ziehe einfach mal jetzt... Ups, ich ziehe jetzt einfach mal ein bisschen Zeug nach unten, dass wir mit eurem Zeug anfangen können. So, macht einfach.
Travis CI.
Ah, genau. Das ist ein cooles Thema. Wir haben jetzt hier schon ein paar Mal über Travis CI geredet, das ist ja dieser Continuous Integration Server, der quasi so als Zusatzdienst für GitHub hauptsächlich genutzt wird und da kann man quasi dann seine Tests automatisiert ausführen lassen und kann dann auch sagen, man möchte die auf unterschiedlichen Versionen der VM seiner Programmiersprache laufen lassen, also zum Beispiel jetzt bei Python irgendwie Python 2.7, 2.8 oder 3 oder so. Und bei Ruby halt hauptsächlich 1.8, 1.9, JRuby, Rubinius und so.
Oh, da gab es auch gerade was Übles wegen dem ganzen Java-Ruby-Zeugs, weil Oracle hat ein Lawsuit gewonnen, dass das quasi alle Nachbauten von APIs, also wenn sich Sachen ähnlich verhalten, dann sind sie quasi Eigentum von Oracle.
Was? Ja, ich habe das auch gehört, aber ich könnte da auch nur gefährliches Halbwissen von mir geben. Ich glaube, da sollten wir mal irgendwie ein bisschen recherchieren und dann drüber reden. Darf ich jetzt über Travis reden?
Ja, aber nicht über Rubinius, weil das jetzt evil.
Rubinius ja nicht. Weil Rubin ist
JRuby
wäre es dann gewesen. Genau. Aber was es ja schon glaube ich, seit quasi Anbeginn von GitHub gibt, oder schon seit ziemlich am Anfang, sind ja die Pull-Requests. Das heißt, man kann quasi, so wie jetzt bei uns in unserem Repository für unsere Sendung, einen Pull-Request schicken könnt. Wenn ihr irgendwie Links nachtragt oder sowas in den Shownotes, so geht es ja auch bei anderen Projekten. Und das Coole ist, wenn man dann mal davon ausgeht, dass die Leute ordentlich testgetrieben entwickeln und dann halt auch eine Testsuite haben, die so alle oder einen Großteil ihrer Features abdeckt.
Wie zum Beispiel unsere?
Zum Beispiel unsere, ja, wir testen ja momentan nur den RSS-Feed.
Das ist ja quasi alles, was wir haben.
Ja, mehr oder weniger.
Bis auf die Mainpage, die dann kaputt geht, wenn man da irgendwie...
Habe ich gehört, dass es passiert.
Aber nicht bei uns.
Ja.
Bei anderen Leuten.
Aber, genau, man hat ja dann im Normalfall seine Testsuite, die quasi dafür zuständig ist, zu checken, ob die Applikation noch funktioniert. Und was Travis jetzt gebaut hat, ist quasi ein Travis-Bot, der in der Lage ist, wenn dir jemand einen Pull-Request zuschickt, den zu nehmen und gegen den die Tests laufen zu lassen und dir dann quasi in die Kommentare unter den Pull-Request automatisch reinzuschreiben, ob der Test jetzt durchläuft oder nicht.
Mit dem Pull-Request.
Mit dem Pull-Request.
Das heißt, es wird vorher schon getestet.
Genau, das heißt, wenn dir jemand einen Pull-Request schickt, kannst du quasi schon automatisiert sagen, ob der deine Test-Suite kaputt machen wird oder nicht. Und das finde ich eigentlich, das finde ich schon gut.
Das ist super cool einfach. Dann wartet man einfach auf den Test und wenn der scheiße läuft, dann kann man es direkt zurückgeben, ohne dass man selber ausprobieren muss.
Genau.
Sehr cool.
Und die haben da halt diesen Travis-Bot gebaut und der macht das jetzt. Und das finde ich echt, das ist so ein bisschen der heilige Gral. Also das ist schon echt gut. Ja. Und auch so. Sweet. Also ich glaube, das wird die Arbeit von Open-Source-Projekten um einiges erleichtern.
Wenn man die Test-Suite komplett ausgeführt
hat. Ja, mal vorausgesetzt, man hat halt eine ordentliche Test-Suite und vorausgesetzt, man entwickelt testgetrieben und man achtet darauf. Ja, natürlich.
Richtig. Ganz wichtig.
Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass dann irgendwas bricht, was man nicht getestet hat, aber wenn das dann bricht, dann schreibt man einen Test dafür und dann bricht es nicht mehr. Oder man sieht, wenn es bricht. Genau, aber das finde ich auf jeden Fall eine echt coole Sache. Ja, Travis,
CI, wieder mal besser geworden. Also guckt es euch mal an, wenn ihr eben ein bisschen rumentwickelt. Es war ein Startup aus Berlin oder sowas, ne?
Die das machen. Genau.
Ja. Facebook, mal wieder böse. Also böse ist es immer, aber was haben sie jetzt gemacht? Nee, jetzt sind sie gut, weil sie irgendwas einfacher machen.
Also, das ist, ich habe das gelesen und habe mir gedacht, okay, was soll der
Scheiß? Geronimo.
Was soll der Scheiß? Und zwar, Facebook speichert Passwörter alle klein geschrieben wahrscheinlich oder groß geschrieben, je nachdem. Okay. Und wenn man dann...
Moment, die speichern Passwörter im Klartext.
Nein. Sie speichern sie wahrscheinlich, also sie machen sie alle klein und dann werden die halt gehasht. Und jedes Mal, wenn du dann halt ein Passwort eingibst, dann wird es wahrscheinlich klein gemacht und dann wird es dagegen geprüft. Und es ist vollkommen egal, ob du es groß, klein und je nachdem, wie du die Buchstaben halt schreibst. Hauptsache, zum Schluss sind die Buchstaben die gleichen. Das finde ich schon ganz schön blöd eigentlich. Ich frage mich, was die sich dabei gedacht haben.
Das vereinfacht die Angriffsmöglichkeiten erheblich.
Ja.
Also ja, ich meine, wenn man mal davon ausgeht, dass die meisten nur mal gerade 8 Zeichen benutzen.
Richtig.
Und wahrscheinlich gerade mal Zahlen-Buchstaben-Kombinationen, dann weißt du, dass die Buchstaben schon alle klein sind.
Dann kannst du ja mal probieren, Passwort einfach klein zu schreiben. Also vielleicht ist das Passwort ja Passwort. Und dann kannst du es einfach mal klein schreiben und wenn es tut, dann je.
Ansonsten musst du kannst es auch groß schreiben.
Wenn du es komplett groß schreibst, ist es auch egal. Aber es ist wichtig, dass du halt weißt, dass du nur eine Kombination ausprobieren musst. Also einmal klein geschrieben und dann weißt du, dass die anderen halt auch nicht tun.
Richtig. Also hier, was Facebook sagt dazu. We accept 3 forms of the user's password to help overcome the most common reason that auto-logins are rejected.
Ja, das
in
ist
addition
so.
To the original password, we also accept the password if they're inadequately has caps lock enabled or their mobile devices automatically capitalize the first character of the password.
Ja, genau.
Ah, ja, klar, also man kann für alles eine Begründung finden.
Ja, nee, das ist halt so dieses Counter-Cruise-Control-Device. Also ihr wisst ja, Caps Lock ist Cruise-Control fürs Internet.
Cruise-Control for cool.
Genau. Ja, und das ist halt dann Cruise-Control-Protection. Ja,
super. Das ist einfach, also ich finde, das ist einfach eine bescheuerte Idee.
Das macht einfach überhaupt keinen Sinn.
Nee,
das
ist einfach, also ich meine, wenn das Passwort halt falsch ist, dann ist es halt falsch und Caps Lock erkennen kann man auch irgendwie anders machen.
Aber ich habe tatsächlich auch schon bei Leuten gearbeitet, die Sonderzeichen in Passwörtern nicht zulassen und irgendwie eine Maximallänge von...
Maximale Länge von irgendwas ist einfach immer eine bescheuerte Idee. Also, wenn ihr so ein Passwortfeld macht, dann macht nicht eine maximale Länge rein, egal was ihr macht.
Es wird gehasht. Also genau. Und wenn ihr keine gehashten und gesalzenen Passwörter speichert, dann seid ihr eh doof.
Ja, richtig.
Also allein kategorisch kann man das schon mal festhalten, oder?
Genau, oder wenn ihr richtig cool sein wollt, ja, dann rechnet einfach aus, wie viele Zeichen noch in diesen Post-Request reinpassen und sagt, ihr habt jetzt noch irgendwie 2000 Zeichen für euer Passwort, aber größer darf es nicht sein, weil sonst passt nicht mehr den Request rein. Nicht?
Oh, doch, das hört sich richtig an.
Ja, okay, also ich meine, Passwörter irgendwie nach 8 Zeichen abschneiden oder so ein Schnee.
Ja, das ist ja wegen was anderem.
Auch
das ist ja HTTP, wegen dem alten Crypt-Scheiß.
Ja.
Das ist auch ein super Fail, HTTP Basic Auth.
Genau.
Sollte eigentlich auch mal sterben.
Ja, sollte man.
Nur Digest nehmen.
Ja.
Genau. Die Browser sollten einfach das rausschmeißen, dass es nicht mehr geht.
Ja, vorausgesetzt, der Webserver kann das halt.
Ja, wenn nicht, dann muss der Webserver halt sterben.
Nginx.
Apache.
Ja. Nginx kann, also es gibt, das Problem ist, wenn man beim Nginx, also kann ich jetzt mal kurz ein Mimimi vorschieben, wenn man beim Nginx Module nachladen will, dann tut es nicht so, dass man die nachinstallieren kann und dann irgendwie eine Config einträgt, wie zum Beispiel bei einem Apache oder beim Lighty, sondern man muss die einkompilieren.
Aha.
Und das Problem ist, es gibt Authentication-Module, die HTTP Digest für ein Nginx machen.
aber die muss man dann halt von GitHub runterladen, dann noch die Source von der Version, die da gerade dazu passt, holen, dann das mit einkompilieren.
Hat sie noch diesen Pain,
das ist aber echt ein Design-Fail so ein bisschen.
Ja, weil, also ich glaube, die haben technisch gesehen ihre Gründe, dass es so ist, aber ich find's auch blöd.
Ja. Und vor allem, du musst ja immer gucken, genau, dass die Versionen zusammenpassen, dass Nginx in der Version XY vorliegt, damit du das Modul dann noch halt benutzen kannst.
Ja,
weil wenn die dich schnell mitentwickeln.
Ja, ganz so schlimm ist es ja nicht. Die haben ja eine stabile Plugin-API, gegen die man entwickeln kann, aber muss es halt trotzdem jedes Mal, wenn man da ein Plugin neu dazu nimmt, muss man den neu kompilieren. Was halt ein bisschen nervt. Aber auf der anderen Seite wird Nginx halt oft auch als so Reverse-Proxy oder irgendwie irgendwas als statischer File-Server oder sowas benutzt, wo dann quasi die Authentifizierung hinter dem Webserver passiert. Also oft ist es ja auch so, dass dann irgendwie deine PHP-Applikation oder sowas Authentifizierung macht und die kann ja dann HTTP-Digest machen.
Ja.
Oder irgendwie in ein anderes über FastCGI angebundenes Gedöns. Ja, aber das ist alles nicht so einfach.
Das ist ein Riesen-Pain.
Ja, und also so
Sicherheit. Aber Nginx ist auch das U-Boot, deswegen muss man das einfach verstehen.
Ja. Genau, also so.
Wenn du das U-Boot haben willst, dann musst du dich einfach damit abfinden.
Ja.
Aber dafür ist schnell.
Genau. Aber auch wenn ihr irgendwie Apache oder so einsetzt, solltet ihr tatsächlich darauf achten, dass ihr da kein Simple HTTP Authentication benutzt, sondern Digest. Weil ansonsten wird halt alles von eurem Passwort, was irgendwie über 8 Zeichen rausgeht, ignoriert.
Ja.
Ja. Ja. Das ist, glaube ich, ganz gut zu wissen.
Genau. Hab ich, glaub, aber immerhin wird es nicht irgendwie in klein umgewandelt oder so.
Es wird nicht in klein umgewandelt, aber die.
Umkehrt.
Ja, ich meine, du weißt halt genau, was für eine Passwortlänge du jetzt irgendwie angreifen musst, was halt auch nicht besser ist. Ich meine, bei Facebook kannst du zumindest noch Sonderzeichen und lange Passwörter machen.
Mhm. Ja, wer weiß, ob sie nicht auch noch 8 Zeichen
haben. Aber das Problem ist halt, du musst dich bei Facebook oft anmelden, wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, wie oft das ist so. Oder auf dem Telefon ist für immer.
Naja, es kommt darauf an, ob du die Cookies gesetzt hast, ob du das zulässt. Ja,
gut, auf dem Telefon hat man die als Konfiguration App, in der App drin. Genau.
Ja. Egal, gut. Die machen jedenfalls Passwörter komisch.
Die machen Passwörter einfacher für dich.
Ja,
dafür halt unsicherer. Je nachdem, wer du bist, ist es halt was Gutes oder was Gutes.
Ja, das Interessante ist ja tatsächlich, dass die Leute, die irgendwie so Passwortmanager oder sowas benutzen, die werden das ja nie rausfinden, weil die werden ihr Passwort nie falsch eingeben.
Ja.
Und deshalb ist es so, also das müsste man auch irgendwie mal ausprobiert haben oder mal das Passwort auszusehen falsch getippt haben und dann gemerkt haben, dass man falsch getippt hat und sich dann wundern, dass man sich trotzdem noch einloggt.
Mhm.
Das ist mir nämlich mal bei so HTTP Basic auf passiert, dass ich gedacht habe, was? Das ist doch gar nicht das Passwort. Ich habe doch da viel zu. Ich habe doch
ich habe hinten viel zu viel.
Nee, oder ich hab viel zu früh Enter gedrückt oder sowas. Und dann, da ist es mir auch mal aufgefallen.
Ja, bei Crypt merkt man
das. Ich habe auch einfach so irgendeine PHP-Anwendung, die mir alles auch abschneidet, wo ich auch ein längeres Passwort angegeben habe, aber irgendwie nach 8 Zeichen abschneidet. Ich muss immer nur die ersten 8 eingeben.
Ja.
Obwohl das Kennwort eigentlich länger sein müsste.
Das ist nicht cool.
Nee, das ist nicht cool.
Fühlt sich jedenfalls nicht gut an.
Nee. Das ist beim ersten Mal tippen und es aus Versehen denkst du, wieso ging denn das jetzt doch, ja?
Oh, oh, oh.
Es hätte nicht funktionieren dürfen, aber es hat trotzdem funktioniert.
Ja.
Opera.
Nicht direkt Opera, doch schon doch. Opera.
Bisschen Opera.
Ja.
Halb Opera?
Opera ist ja eigentlich neben WebKit momentan noch der führende Browser in Mobile. Also die ganzen Feature-Phones und sowas, die werden zum Großteil mit Opera Mini oder Opera, wie heißt das andere? Opera Mobile, glaube ich. Opera Mobile,
ich Opera, Opera Mini. Mini. Egal.
Jedenfalls werden die mit Opera ausgeliefert und Opera ist somit im Mobilmarkt immer noch so relevant,
würde ich sagen. Die hatten ja immer den Vorteil, dass sie irgendwie die Seiten nochmal klein rechnen konnten, irgendwie auf dem Server und sie
genau,
dann
erst die, zum Telefon das macht, glaube ich, dieses Opera Mini.
Das kann der normale Opera, kann es auch. Der auf dem Desktop kann es auch.
Ah, stimmt. Das haben die ja, glaube ich, in allen Browsern drin. Ja,
schlägt genau. Er dir auch vor irgendwie. Sie haben eine langsame Internetverbindung. Wollen Sie irgendwie hier.
Genau, also über die Technologien, die da so grob drinstehen, haben wir, glaube ich, bei Radio Tux damals schon mal in der Folge mit dem Kindle Fire geredet.
Kann sein.
Also das Kindle Fire macht es ja auch, dass die da bei Amazon in der Cloud quasi Bilder kleinrechnen und dir dann optimierten Code ausliefern und so Geschichten und das macht halt Opera im Endeffekt auch.
Ja, das haben diese ganzen UMTS-Provider haben das früher auch gemacht. Ich weiß nicht, ob sie es heute auch noch machen. Die haben einfach die Bilder alle kleingerechnet.
Ich habe auch mal bei einer Firma gearbeitet, die sowas für große Auto Mobilhersteller ja. gemacht haben und betrieben
Heute
haben.
Heute ist das, glaube ich, gar nicht mehr so wichtig, ich glaube, oder?
Die Doch, das ist immer noch relevant, weil die ja, haben dann oft die, also wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie so ein modernes Auto hat, dann ist da trotzdem irgendwie so UMTS-Technik drin, die vielleicht maximal ein normales UMTS kann.
Ja, aber ich meine, wenn ich mir jetzt ein Smartphone angucke, da wird es ja nicht mehr runtergerechnet. Also, wenn ich mit einem ganz normalen Smartphone surfe,
wenn du
früher wurde ja über den UMTS-Stick, wenn du den dran gesteckt hast, irgendwie im Browser, wurde das alles ein bisschen krischliger angezeigt, also die Bilder definitiv runtergerechnet.
Ja, aber nee, bei Opera ist es tatsächlich so, wenn du diesen Modus verwendest, dann wird dir auch nicht mal, glaube ich, nicht mal richtiges HTML und CSS ausgeliefert, sondern die liefern dir da so einen speziellen super komprimierten Bytecode aus,
okay.
der dann quasi auf deinem Telefon ausgeführt wird und rendern teilweise die Sachen schon auf dem Server vor und so. Mhm. Also die machen da schon viele Optimierungen. Aber darum geht es jetzt hier gar nicht. Nämlich ist es halt so, dass viele der hippen neuen Entwickler, die Mobile Webseiten machen oder mobile Webapplikationen, dass die für flashy Effekte nur das WebKit-Prefix benutzen. Also wir haben über diese Prefixes schon mal geredet, nicht geraged. Also, oder haben wir geraged?
Naja, wir haben gesagt, dass es irgendwie ein bisschen komisch ist. Das ist irgendwie so. Ja.
Ist halt so. Also, ich meine, es gibt diese Prefixes, dass man zum Beispiel sagt, minus WebKit, minus irgendwie Gradient oder minus Border Radius oder sowas. Da kann man dann halt optisch schöne CSS-Sachen machen. Und solange die nicht komplett standardisiert sind, gibt es da halt irgendwie Vendor-Prefixes. Jetzt ist es allerdings so, dass halt die ganzen Webentwickler irgendwie mobil vielleicht ein Android-Telefon oder ein iPhone haben oder halt irgendwie ein iPod Touch oder sowas, und das ist ja alles Mobile WebKit. Das heißt, die reagieren alle auf diese dieses WebKit-Prefix. Und Opera hat jetzt sich dazu entschlossen, ihre eigenen -O-Prefixe zu aliasen und zusätzlich noch -WebKit zu unterstützen. Das heißt, die haben gesagt, okay, die ganzen Webentwickler wollen eh keine Prefixes für Opera machen, also unterstützen wir jetzt die Prefixes von WebKit. Für die Sachen, die nicht offiziell standardisiert sind. Und da gibt es auch so eine Liste mit, das sind glaube ich 12 Attribute, die sie so, wo ist der Link? Hier ist der Link. Genau, das sind glaube ich so 12 Attribute, die sie jetzt unterstützen wollen. Und sie sagen halt, okay, ja, finden wir eigentlich nicht besonders gut, aber bevor wir dann irgendwie scheiße aussehen, auf gut Deutsch, also bevor die Webseiten dann halt scheiße aussehen, unterstützen sie das jetzt. Mhm. Und das ist dann halt auch so, also es ist ein bisschen komisch,
das haben wir ja vorher auch schon gesagt gehabt. Ich glaube, in dieser Diskussion, als wir darüber geredet haben, über diese Prefixes.
Genau.
Ja. Es ist halt kein HTML-Standard, ja, es ist nicht im HTML5 oder
es HTML. Ist auch kein HTML, sondern es ist CSS.
Ja, oder es ist halt nicht von der W3C oder WotWG
ja,
oder
wobei sowas standardisiert, so Sachen wie zum Beispiel Box-Shadow oder sowas gibt es auch schon ohne Prefix.
Ja, genau.
Wird auch schon von vielen Browsern unterstützt, aber halt nicht von allen.
Genau, aber die benutzen ja jetzt hier, die haben sich ja nochmal ihr kleines eigenes Universum geschaffen, die WebKit-Leute.
Ja, sie wollten die Features einfach mal rausbringen. Also ich würde jetzt sagen, dieses mit den Prefixes, dieses Vorgehen ist insofern korrekt, als dass es einen Weg bietet, einfach eine Implementierung zu testen und in die Freiheit zu entlassen, sage ich mal so, ohne da irgendwie einem Standard in den Weg zu kommen. Weil wenn es dann standardisiert ist, dann kann man das ja umbenennen.
Ja, es sei denn, du hast halt genug Browsermacht, wie das ja jetzt hier so ist.
Ja, das Problem an der Stelle
ist, die anderen Browser nachziehen müssen, damit sie nicht verkrüppelte Webseiten ausliefern.
Ja, aber wenn die anderen Browser nachziehen und es standardisiert wird,
dann kann man das
weglassen. Dann kann man das Präfix weglassen und dann haben sich alle irgendwann drauf geeinigt, wie es denn funktionieren soll. Dann ist es okay. Das Problem ist jetzt bloß, dass viele Webentwickler, die halt mobile Webseiten oder irgendwelche Webanwendungen machen, dass die halt jetzt diese, ich nenne es mal wieder Bonus-Features, dass sie diese CSS3-Bonus-Features halt einfach haben wollen und dass sie das dann halt implementieren, aber halt nur für WebKit, weil sie halt selbst wahrscheinlich die mobilen Sachen nur auf WebKit testen und nicht auf irgendwie Opera oder so. Also ich meine, ich kann die Webentwickler verstehen, weil es ist halt einfach viel mehr Arbeit, sich jetzt für jedes Prefix, was man da benutzt, nochmal einzulesen, was da jetzt irgendwie ein mobiler Firefox oder ein mobiler Opera macht.
Aber da gab es doch so eine Vereinheitlichungs-Library, oder?
Es gibt keine Vereinheitlichungs-Library. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit mit SAS, dir da Funktionen zu schreiben, die dann die Prefixes alle vorher ranmachen und dir das dann halt nach CSS so runterkompilieren, dass du weniger Schreibarbeit hast und dieses Prefix für nichts für alles nochmal ranmachen musst.
Ja, das ist das gleiche Problem wie mit den scheiß Paketmanagern, wo die Pakete einfach überall anders heißen.
Nee, ich glaube, die heißen zum Großteil auch alle gleich, aber die haben andere Prefixes, ja, und teilweise...
Ja, die heißen anders. Und sie verhalten sich ein bisschen anders.
Ja, und es kann halt sein, dass es das Verhalten, das ist wahrscheinlich eher das Problem, dass das Verhalten von den Sachen noch nicht wirklich so spezifiziert ist, dass es überall gleich aussieht.
Zum Beispiel wie bei beim Apt, wo du dann halt die Development-Pakete nachziehen musst, weil du die nicht im normalen Paket dabei
hast. Sie redet jetzt gerade von CSS.
Ja, ich weiß. Aber der Vergleich ist trotzdem das Gleiche.
Ja, es kommt ungefähr aufs Gleiche raus. Genau. Ja,
ist halt Pain. Ist einfach ein Riesen-Pain. Ja.
Aber ich meine, auf der anderen Seite ist es also auch verständlich, was Oprah da macht. Auch wenn sie es wahrscheinlich selber nicht gut finden, aber es ist halt
einfach zu klein.
Sie haben nicht mehr die Marktmacht. Sie wollen die irgendwie.
Hatten sie die jemals?
Nein. Oprah Mobile.
Ja, genau. Oprah war vor ein paar Jahren noch quasi der Quasi-Markt. Bevor das ganze Mobile-Web-Zeug kam, war Oprah so der Marktführer bei Mobile.
Ja, außer du benutzt halt deinen Browser, den du dabei hast, in deinem Telefon.
Naja, ja, das war ja Oprah. Da kam ja Mobile. Bei vielen Oprah Mobile mit.
Ja, ja, klar. Oder auch darüber haben die ihr Geld verdient. Die haben den Oprah Mobile verkauft an die Leute, die den einbauen.
Genau, oder auch zum Beispiel in der Wii oder in so Nintendo-Konsolen, in der Nintendo DS zum Beispiel, ist, glaube ich, auch ein Oprah Mobile standardmäßig mit drauf, den die dann quasi an Nintendo lizenziert haben. Oder ist da mittlerweile ein anderer Browser drauf? Also ich weiß, dass bei der Wii war, glaube ich, mal ein Oprah Mobile mit drauf.
Beim Nintendo, oder also halt bei dem Game Boy, bei den älteren Versionen war, glaube ich, du konntest einen nachinstallieren.
Das kann sein, dass man die dann nachinstallieren konnte, aber das war glaube ich, ein Oprah, was man da drauf.
Ja, also es war auf jeden Fall ein Oprah, aber ich weiß nicht, ob es der direkt dabei war oder ob man den halt irgendwie nachziehen konnte.
Genau. Ja, das ist jetzt alles so ein bisschen...
Ah nee, den konnte man nachkaufen. Es gab so eine Cartridge, die hast du dann reingesteckt. Das ist ein Oprah.
Okay.
Also das war tatsächlich... Aber es war auch der einzige Browser, den du bekommen konntest. Das Problem war halt, dass der Gameboy halt einfach viel zu wenig Platz, Speicher, also RAM hat, um damit irgendwie 4 Megabyte oder sowas, um damit arbeiten zu können.
Ja. Ja gut, jetzt ich habe hier noch einen Blogpost verlinkt. Da wird das ist auch so ein kleiner Rant über die Sachen... über die Entscheidung von Oprah, die sie jetzt da getroffen haben. Da wird zum Beispiel jetzt vorgeschlagen, dass man doch nicht sagt, okay, ich übernehme einfach das WebKit, sondern ich mache irgendwie einen Prefix, der dann für alle gilt, für Experimental-Sachen. Das ist dann auch wieder so.
Ich mache einen Prefix, der nicht so ist wie die Prefixe, die wir jetzt schon haben, sondern der anders ist.
Lass uns doch wieder X nehmen.
Genau, der hat ja gesagt, nimm doch irgendwie einfach minus, minus anything.
minus balls.
Nee, das macht halt auch relativ wenig
Sinn. Nee, das macht einfach so wenig Sinn wie die anderen Standard-Präfixe.
Das macht sogar tatsächlich noch weniger Sinn, weil die ganzen Sachen jetzt schon fertig implementiert sind und die Webs, sowohl die Browser als auch die Webseiten das schon so mit drin haben. Das heißt, die Oprah oder jeder Hersteller, der sowas machen würde oder sowas implementieren würde, so ein Prefix, müsste quasi die kompletten Webentwickler dazu bringen, diese Prefixes zu ändern. Und dann können sie es auch gleich standardisieren.
Genau, und dann können sie auch einfach ihre Dinger lassen. Weil minus, also zum Beispiel minus WebKit heißt Experimental, so einfach.
Genau.
Und da braucht man nicht minus Experimental WebKit.
Experimental. Genau, jedes Prefix bedeutet, das ist Experimental.
Richtig.
Ja.
So einfach ist
das. Go, wir haben es gelöst, okay. Mensch, wie einfach. Nee, also ich glaube, es gibt da nicht die ultimative Lösung dafür, für dieses Problem.
Entlöst.
Das habe ich nicht gesagt.
Du wolltest.
Nein.
Okay, dann habe ich sie jetzt gesagt.
Ja. Also es gibt da nicht die ultimative Lösung, aber man sollte halt drüber nachdenken, für wen will man die Seiten anbieten, und wenn es denn eine mobile Seite ist, sollte man halt auch dran denken, dass es in großen Teilen dieser Welt immer noch sehr, sehr viele Oprah-Nutzer gibt und dass man die vielleicht auch mit modernen Features beglücken möchte.
Modernen Bonus-Features.
Macht einfach einen Standard draus. Scheiß drauf. Ja. Gut. Okay, kommen wir wieder zu netteren Sachen auf dieser Welt. Wir haben jetzt auch gerade eine Pizza gegessen, die erflattert wurde.
Sehr cool, danke an euch.
Genau, vielen Dank, Hörer. Pizza. Und auch andere Leute bauen Flutter ein, nämlich Dailymotion. Ich glaube, die sind so neben
YouTube. Ist, glaube ich, so das zweitgrößte Videoportal im
Internet. Vimeo.
Nee, ich glaube, Dailymotion ist tatsächlich noch größer als Vimeo.
Ich habe es auch nur geraten.
Egal, aber...
Also in diesem Artikel steht Second Largest Video Hosting Site.
Die würden ja nicht lügen, oder?
Genau. Lügt niemand. Genau, der Flatterblog lügt nicht.
Der Flatterblog.
Ja, aber auf jeden Fall haben die jetzt für ihre ganzen Videos Flatter-Buttons, was ich cool finde.
Und wer kriegt es dann? Kriegt das einfach Dailymotion?
Ich glaube, das ist so, dass man das dann quasi wieder claimen muss, wie es zum Beispiel bei einem GitHub-Account oder bei einem Twitter-Account ist.
Na, und Dailymotion kriegt einen Teil der Einnahmen. Also es ist, ist ja der Deal mit Flutter ist ja immer so, dass die so Durchleitungsgebühren dafür kriegen dann. Ja. Also es kriegt zwar...
Das glaube ich tatsächlich auch relativ viel. Sind auch 10% oder so, was die davon bekommen.
Genau, aber von den 10%, die sich Flutter sowieso schon nimmt oder Flutter nimmt irgendwie 20% oder so und von den 20%, die sie eh immer nehmen, geben sie nochmal einen Teil ab. Also es wird nicht weniger. Mhm. Also es ist nicht so, dass das, was die Künstler kriegen, weniger wird, sondern der Teil, den Flutter kriegt, der wird weniger. Von daher ist es okay. Ja. Da kriegt Dailymotion halt ein bisschen Geld. Kann auch jeder, der das in seine eigene App einbaut. Ich glaube, bei Instacast ist es auch so, dass es auch durchgeleitet wird. Und da kriegt der Instacast-Entwickler kriegt halt einen Teil von den Gebühren.
Ich bin mir nicht sicher, wie die das machen. Also ich weiß, bei Instacast ist es so, man muss ja da dieses OAuth sich über OAuth registrieren und die wissen dann quasi schon über das OAuth-Token dieser Applikation, von welcher Applikation das kommt. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob da der Entwickler der App was davon bekommt.
Also kannst du definitiv so machen. Okay. Ob das jetzt bei Instacast wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber man kann das so machen. Also du kannst zu Flutter gehen und sagen, hey, ich habe da diese coole Webseite oder ich bin, was weiß ich, die Wikipedia und ich will hier für jeden Klick, den ich da durchleite, den ich über meinen Dienst den Leuten, die es geschrieben haben oder die es gemacht haben, irgendwie Geld zur Verfügung stellen, will ich so mit dem Deal, den ihr da anbietet, irgendwie so einen Teil haben. Und und dann kriege ich halt meine Durchleitungsgebühr da so ein bisschen. Also das ist das, was Flutter anbietet an der Stelle. Und das wird das auch sein, was Dailymotion jetzt benutzt.
Also wie gesagt, ich würde jetzt mal erwarten, dass es bei Dailymotion ebenfalls so ist, dass man halt seinen Account claimen muss. Also bei Twitter und bei GitHub ist es halt so, dass man sich da mit OAuth einloggen muss und dann sagen muss, Flutter darf auf meinen Account zugreifen. Und wenn die das dürfen, dann wissen die quasi, dass dir der Account gehört und dann bekommst du halt quasi die Klicks, die jetzt auf diesen Account gehen. Und so wird es wahrscheinlich auch bei Dailymotion sein, würde ich mal erwarten. So.
Wow. Ja. Mehr Flutter, auf jeden Fall.
Genau, mehr Flutter.
Weil wenn mehr Leute Flutter benutzen, werden wir auch mehr geflattert, so einfach ist es.
Genau, wenn das jetzt mehr Leute auf Dailymotion sehen, könnte es ja auch sein,
dass wir potenziell mehr Flatterer.
Ja,
oder ihr müsst einfach härter flattern.
Obwohl es in Deutschland natürlich schon extrem weit verbreitet ist im Gegensatz zu anderen Ländern. Von daher.
Ich sehe hier auf Dailymotion noch gar nichts.
Vielleicht bist du auf den falschen. Vielleicht musst du irgendwie so ein super das eins nehmen, was auch
oder,
das
oder ist es tatsächlich so, dass man das. Das
ist ein Opt-in wahrscheinlich.
Das kann natürlich auch sein, dass man in seinem Dailymotion-Account seine Flutter-ID eintragen muss und dann funktioniert es erst.
Denke ich nämlich.
Ja, das kann natürlich gut sein. Also, ja.
Und deswegen wird es wahrscheinlich jetzt noch nicht so viel da sein, weil die ganzen Leute das erst heute gelesen haben oder gestern. Oder wann es auch immer war.
Ja.
Wir haben ja letztens schon über Fonts geredet, die man nicht einsetzen sollte.
Genau. Und jetzt gibt es auch Grund, warum man diese Fonts, die man eigentlich nicht einsetzen sollte, einsetzen soll. Nämlich, um Leute davon zu überzeugen oder um die Leute davon selber zu überzeugen, dass es Gott nicht gibt. Bad Fonts decrease belief in God.
Und was ist es das?
Das heißt,
welches Font
Comic Sans?
Nee, also die Font muss schwer zu lesen sein. Das ist ganz wichtig.
Also Comic Sans?
Nee, Comic Sans ist eben also schwieriger zu lesen als eine normale, als zum Beispiel Arial. Aber was man zum Beispiel machen kann, man kann eine normale Schrift nehmen und dann macht man die so kursiv und man macht sie so ein bisschen grau, also halt so ein bisschen grauer. Und
dann denkst du, oh Gott, ich kann diese Schrift nicht lesen, ich glaube jetzt nicht mehr an Gott, oder?
Nee, also die Sache ist halt, du denkst dann mehr darüber nach, was du liest, weil du automatisch langsamer liest. Also das ist die Quintessenz
daraus. Das funktioniert aber nur, wenn die Bibel dann da drin gedruckt ist, oder?
Nee, es funktioniert daran, wenn du einen Text hast, dann steht Do you believe in God?
Ja.
Und je nachdem, wie du das sagst, zum Beispiel, do you believe in God, dann sagst du natürlich schnell, kannst du schnell ja sagen. Aber wenn du sagst, do you believe in God, und dann hast du mehr Zeit, darüber nachzudenken. Und so das halt einfach mit Schrift. No. Das halt als Schrift.
Das ist doch einfach ein... Na. Ne, das hört sich für mich... Ja, okay, man denkt mehr drüber nach und dann denkt, oh, eigentlich...
Eigentlich ist es ein ganz schöner Bullshit.
Eigentlich ist Gott eine ganz schöne Scheiße-Erfindung.
Nee, also speziell geht es darum, was du mit Gott meinst. Und wenn du es halt so schnell, so quasi flapsig schreibst oder sagst, dann kann man einfach ja sagen. Und wenn du quasi den Leuten die Zeit gibst oder die Zeit quasi von ihnen nimmst, darüber nicht nachzudenken, dann...
Ich glaube, ich verstehe jetzt,
was es tatsächlich ist es hier geht. So, die haben eine Studie gemacht, und zwar, welche war das? Irgendeine University of British Columbia. Und die haben eine Studie gemacht und haben genau solche Sachen ausprobiert. Und da kam raus, wenn du die Font änderst, dann sind 20% mehr Leute sagen Nein zu dieser Frage. Aber das finde ich schon ganz schön krass eigentlich. Es geht dann halt auch mit so Sachen, mit schwierigen Wörtern, zum Beispiel analyze, reason, ponder, wo man dann eher darüber nachdenkt, was eigentlich da geschrieben steht.
Interessant.
Okay, also diese ganzen komischen Sprüche in der S-Bahn machen wir jetzt einfach mal in einer schlechteren Schriftart und damit
alles. Genau, wir machen die gleichen, nur halt in einer schlechten Schriftart drüber,
genau,
damit es nicht so hart auffällt. Und dann bringst du die Leute dazu,
darüber nachzudenken und zu sagen, nee,
scheiß Gott. Nicht schnell, sondern einfach nur so,
Nein.
Eigentlich macht das keinen Sinn.
Das ist interessant, dass... Sobald man mal anfängt, drüber nachzudenken, macht es auf einmal keinen Sinn.
Ja, richtig. So. Das ist ja genau das.
Und plötzlich wird dann aus sowas wie junge Frau, die Jungfrau Maria. Hust, hust. Ja, lass mal das.
Aber ich glaube ja an meine Königin Kerrigan. Und ich glaube, Google macht das auch.
Zergrush.
So, jetzt ganz schön hart, auf, ganz schön harter Insider gerade.
Ja. Ingo, klär uns mal auf.
Ich? Also,
nicht, nein, achso. Das andere.
Achso.
Danke.
Also, wenn man bei Google jetzt seit neuestem...
Das sind kleine Operas, kann das sein?
Ja, das sind kleine O's.
Kleine Operas.
Also, wir spielen jetzt alle ganz, ganz hart, die kleinen O's zu töten. Also, kleine wenn man,
Operas zu töten.
Wenn man auf Google zurzeit Zerg Leerzeichen Rush eintippt...
Also nach Zerg Rush sucht.
Genau. Sucht, dann kommen lauter O's in verschiedenen Farben, die...
Sind es auch verschiedene O's? Können die einen noch spucken?
Das weiß ich nicht, aber also das sind die O's aus dem Google unten, ne?
Achso, okay.
Keine Operas. Die fressen dich auf jeden Fall auf. Die fressen die machen Suchergebnisse auf und du hast die Chance, die alle zu töten, indem du sie ganz oft anklickst.
Genau.
Zergrush, ja, wenn man StarCraft gespielt hat, egal ob StarCraft 1 oder 2, dann weiß man, was ein Zergrush ist. Weil... Das ist.
Und man kann seine Scores sharen auf Google Plus.
Da sieht es halt keiner. Toll.
Doch, die Leute kommen nicht mehr weg davon, weil Google es einfach so hart forced, zum Beispiel auch bei YouTube jetzt, dass du dann nur noch auf Google Plus dein Zeug quasi.
Genau, man muss jetzt quasi alles, was man irgendwie shared, über Google Plus machen.
Richtig.
Ja. Kann ich bei Google nichts mehr sharen.
Ja. Du kannst nirgendwo mehr sharen, weil alle nur Google Plus anbieten.
Sie kommen.
Ingo.
Alles wird gut.
Genau,
okay, also es ist eh nicht gewinnen.
Mehr Easter Eggs bei Google.
Genau,
Google ist einfach toll. Also ich finde es einfach gut, dass sie sich immer wieder sowas ausdenken.
Ich finde die Easter Eggs und die Doodles ganz gut. Nett.
Ja, sag ich doch.
Ich finde die awesome.
Aber
das war doch meine Aussage.
Du hast gesagt, Google ist generell gut.
Nein, Google ist gut, weil sie sich sowas ausdenken.
Ja, das ist auf jeden Fall eine nette Angelegenheit. Also,
dass Google an sich böse ist, weil sie
das wissen wir ja schon.
Viele Daten sammeln und diese Daten verkaufen und für böse Zwecke benutzen.
Ich finde es blöd, dass wenn die Zergs kommen, dann kann man nirgendwo mehr draufdrücken. Man kann nicht mehr auf seine...
Und was würde dann passieren, wenn du mal wirklich nach Zergrush suchst?
Habe ich ja gerade, aber das geht nicht.
Richtig, dann kannst du
musst auf DuckDuckGo gehen.
Ja. Wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, DuckDuckGo.
Ja.
Oder, wie heißt es, Bing.
Ja, Bing.
Bing! Nein. Und du musst einfach schnell genug sein. Du musst einfach nur nach
Ingo. Go Pfui. Wir machen einfach weiter.
Ja, Felix.
Genau. Apple. Apple.
Ach, du wieder.
Und Apple, Apple. Apple sind, also wir, wo wir es ja gerade von Evil hatten, Apple hat jetzt Apps rejected, die die Dropbox SDK verwenden. Also quasi auf Dropbox-Zeugs mit der SDK zugreifen.
Und warum?
Weil sie gesagt haben, das ist eine gute Frage.
Ach so, weil sie gesagt haben, ihr benutzt nicht iCloud, ihr seid böse, ihr benutzt
tatsächlich,
Dropbox.
Tatsächlich war es sowas in die Richtung, ich weiß nicht mehr genau, wie das Reasoning war. Aber es ging in die Richtung, dass es quasi ein Konkurrenz-Dings hier ist, haben sie nicht gesagt, aber dass du halt keine irgendwie, ich such's mal raus. Mach einfach mal mit dem nächsten Thema weiter.
Nee, wieso? Wir können ja da schon drüber reden.
Flydie, du musst jetzt mal was dazu sagen, weil ich habe davon
keine Ahnung.
Flydie, du hast doch so ein Telefon. Nee,
aber ich habe so ein Telefon, aber mir ist es, also
dir ist es egal, dass Apple dir deine Rechte klaut. Ist auch genau. Okay.
Ja. Vielleicht. Tatsächlich habe ich die Geschichte so am Rand mitbekommen, aber es hat mich tatsächlich nicht genug interessiert, dass ich mich da jetzt irgendwie eingelesen hätte. Also ich würde gerne mal irgendwie die Begründung hören, warum es denn der Fall ist, um da irgendwas zu sagen.
Ah ja, können. Okay, und zwar der Link, der Grund war, wenn du da wenn du diese Apps benutzt, dann kannst du dann bekommst du über einen Link auf Dropbox, wo du dann external purchases, also Sachen nachkaufen kannst, ja. Storage. Und das war der Grund.
Ja, okay. Und das verstößt aber tatsächlich gegen die Nutzungsbedingungen von Apple.
Richtig.
Weil
ja, das war der Grund.
Ja, ja. Deswegen ich versuche gerade zu erklären, warum das
so, ja, okay,
ist. Da gibt es tatsächlich auch
weil sie dann ihre 30% kriegen.
Nee, weil jeder Benutzer in der Lage sein sollte, alles, was er mit einer App machen kann, ohne irgendwie diese App verlassen zu müssen, quasi das Zeug nachkaufen zu können. Das heißt, du kannst es auch noch extern anbieten, du kannst es auch extern über einen Link anbieten, aber du musst trotzdem die Möglichkeit bieten, das über einen In-App-Purchase zu machen, damit
die ihre 30% kriegen.
Also zum einen kann man argumentieren, dass Apple ihre 30% haben will, aber zum anderen ist es halt für Benutzer auch um einiges einfacher, in der App Ja zu klicken oder halt irgendwie auf eine externe Seite, anstatt auf eine externe Seite zu gehen. Also da gibt es tatsächlich Gründe, die ich nachvollziehen kann.
Also ich finde es einfach kackendreist. Das ist halt einfach super riesen Bullshit. Ich finde das nicht in Ordnung, wenn man als quasi Entwickler so eingeschränkt wird, weil das war ja nicht Dropbox selber, die geblockt wurden von Apple, sondern Leute, die Dropbox SDK verwendet haben, damit du da halt dein Zeug über Dropbox sharen kannst.
Ja, aber hier ging es doch konkret dazu, dass du dann noch irgendwie Einkäufe tätigst oder sowas.
Nee, es geht darum, du kannst einen Dropbox-Account erstellen und da kannst du dann natürlich sagen, dass du mehr Storage.
Dann verstehe ich es schon eher.
Und ich finde das ist ein riesen Scheiß einfach.
Okay, das ist blöd, ja.
Und aber also das hat ja, wie gesagt,
da könnte Apple jetzt auch einfach mal zu Dropbox gehen und sagen, klopf, 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 hallo, ich glaube, wir haben da ein Problem.
Ja, also tatsächlich.
Das mal irgendwie aushandeln.
Passiert das auch gerade.
Aber so machen sie es halt wieder über den Rücken der Entwickler erstmal. Und das ist halt blöd.
Genau. Das geht eigentlich wieder an also die Leute, die damit...
Da gibt es einfach auch einen anderen Weg, aber gut.
Genau, also hier ist tatsächlich ein Artikel von heute, glaube ich. 12 am, was auch immer von der Zeit es gerade ist, dass da wohl noch eine Lösung gesucht wird. Aber ich finde das halt erstmal ganz schön bescheuert. Also das Problem gibt es tatsächlich schon wohl länger, dass diese Apps geblockt werden, aber jetzt kam es irgendwie bloß groß raus quasi. Also,
wie gesagt, ich habe das auch nur so so ein bisschen von der Seite beobachtet. Ich wusste jetzt überhaupt nicht, wie die Argumentation da an der Stelle aussieht. Wenn es tatsächlich so ist, dass es nur, dass es jeder App so geht, die das Dropbox SDK benutzt, das ist natürlich ein Riesenscheiß. Da gebe ich dir voll und ganz recht. Aber ich kann auf der anderen Seite auch verstehen, dass man quasi den unbedarften Apple-Kunden in Anführungszeichen immer eine Möglichkeit geben will, Dinge, die man in der App kaufen will oder Zusatzfunktionen, die man zusätzlich haben möchte, dass man das aus der App rausmachen sollte, ohne dass man irgendwie auf eine Third-Party-Webseite oder sonst irgendwas geht. Ja. Das hat auch mit einem Trusted Path zu tun, dass die Anwender dann quasi wissen, sie werden da jetzt nicht ohne weiteres über den Tisch gezogen, weil das halt über iTunes abgerechnet wird und weil das halt auch schon
schon, weil sie nicht an eine Third-Party-Website ihre Kreditkarten oder sonst irgendwas rausgeben müssen. Also das hat auch mit, das sind Usability- und Sicherheitsgründe, die da auch noch mit reinspielen. So wie es jetzt momentan gelaufen ist, ist es halt blöd.
Ja,
ja. So. Aber mehr kann ich dazu momentan jetzt auch nicht sagen.
Ja. Na gut, aber auch Windows oder selbst Microsoft bedient sich mal wieder Apple, indem sie irgendeine Werbung machen.
Genau.
Ja.
Also, ja. Tatsächlich also Windows oder Microsoft ist ja jetzt total cool, ja. Sie werben mit Apple oder gegen Apple und benutzen Linux. Sympathisch, die Firma.
Ja. Tatsächlich geht es hier darum, es ist ja jetzt so ein bisschen, hat sich so ein bisschen rausgestellt bei den ganzen News immer, dass Apple doch die Rechte von den Nutzern und von den Entwicklern für die Plattform doch schon in gewisser Weise einschränkt. Kann man ja schon so sagen.
Ja.
Zum Beispiel jetzt mit der vorigen News. Und Microsoft hat jetzt gesagt, okay, wir nutzen dieses Argument einfach für uns und sagen, unsere Telefone sind viel, viel cooler, weil wir schränken eure Rechte gar nicht ein und wir sind eh total nett. Im Gegensatz zu Apple, die total böse sind.
Ja.
Und das ist quasi die Aussage davon. Überschrift ist Sick of taking orders from Apple. Und quasi, also es gibt ja auch wieder die Einschränkung vom Carrier für die Phones in den USA speziell, wo es dann, glaube ich, wer unterstützt gerade iPhones als Carrier?
AT&T und Verizon.
Verizon, genau. Aber dann hört es auch schon wieder auf.
Ja, das sind die beiden Großen. Also
genau. Aber es gibt,
hat man dann vielleicht
und es gibt auch noch, es gibt die beiden Großen und günstige.
Ja, das sind aber meistens so, wie es der Markt zum Beispiel gemacht hat, sind das meistens wie nennt man die so?
Reseller,
genau.
Ja, klar, aber
also
wie gesagt,
es gibt
trotzdem ja nur eingeschränkt auf die beiden.
Ja.
Deswegen, also wenn du da ein iPhone haben willst, ich weiß gar nicht, wie das da gerade aussieht, ob man da vom Carrier wegkommt, wenn man wirklich ein neues haben will.
Ja gut, bei Verizon ist es ein Problem, weil die haben
ein ganz anderes
Telefon. Die haben ja kein UMTS oder sowas, sondern die haben ja dieses
CDMA.
CDMA, genau. Und oder die
Evolved.
E-Video.
Mhm.
Ja, E-Vot. Genau. Und da ist es ja so, dass man gar keine SIM-Karte sowas hat, sondern dass irgendwie das Telefon in dem Netz eingebucht wird und ich bin mir nicht sicher, ob die dann diese Verizon-iPhones, ob die auch 3G können oder UMTS oder so. Deshalb kommt man da wahrscheinlich allein schon technisch wegen nicht weg. Auf der anderen Seite ist es halt auch noch so, dass die Marktsituation in den USA so ein bisschen komisch ist. Mittlerweile ist es ja zum Glück hier in Europa überall so, dass man die problemlos auch Unlock kaufen kann, die ganzen Telefone.
Mhm.
Also ich habe mir jetzt ja zum Beispiel auch irgendwie bei O2 gekauft, aber ich habe ja da keinen Vertrag dazu genommen oder so und ich habe das halt unlocked und kann da halt reinwerfen, was ich möchte. Und ja, ist halt so ein USA-Ding. Aber ich glaube, die sind das auch da gewohnt. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch so, dass die meisten anderen Telefone, die verkauft werden, einfach gelockt sind vom Provider. Ja, ist alles ziemlich uncool.
Aber ja, also USA ist eh schwierig, speziell bei den Mobile Carriern im Gegensatz zu Deutschland, wo das ja echt super liberal ist.
Ja, da ist es halt auch so, dass du dann super viel Geld bezahlen musst, wenn du einfach mal Tethering anmachen musst und dass du einfach viel mehr Geld bezahlen musst, wenn du dann tatsächlich deine SIM-Karte in einem UMTS-Stick oder sowas benutzen musst. Das ist halt echt so.
Also tatsächlich geht es hier in dem Artikel speziell darum, dass das Windows Phone den Carriern als sick of taking orders from Apple vorgestellt wird. Das heißt, man sagt den Carriern, okay, ihr müsst jetzt hier nicht mehr von Apple die Befehle annehmen, wie euer Zeug.
Also ganz ehrlich, die Carriers sind doch eigentlich die größten Arschlöcher von allen. Denen möchte man doch nichts Gutes tun.
Nee, also ich möchte tatsächlich meinem Carrier lieber was Gutes tun, weil er so traurig ist, weil er nur ein Dumppipe ist für alles, als Apple.
Ja, das Problem ist, die wollen ja nicht akzeptieren, dass sie nur eine Antenne sind oder
nur
ein Kabel.
Ja, genau, deswegen möchte ich es aber lieber den Leuten geben, weil die haben es eher verdient. Das ist wie so, weißt du, stell dir vor, du hast so einen Businessman und der hat so eine Schale vor sich mit Geld reinschicken und dann halt so einen super armen Penner, der halt einfach nur.
Aber die Carriers
sind doch keine
super armen Penner.
Ein bisschen?
Nein, überhaupt nicht. Das sind eigentlich die größten Idioten, weil sie einfach super die Netzneutralität kaputt machen.
Ja, Apple kann das ja nicht. Wie sollen sie das machen? Sie haben ja keine Pipes zum Verlegen quasi.
Da-da.
Ja.
Ja, also ich meine, wenn man Google hat sich ziemlich viele Pipes gekauft.
Ja.
Also es geht schon. wenn man will.
Stimmt. Ja. Ja, zudem sind die kompletten Tarife, die die Carrier überall anbieten, einfach nur ziemlich beschissen im Vergleich zu dem, was man so am normalem Internet bekommt.
Also was ich krass finde, sind die Margen, die Apple von AT&T bekommt für verkaufte iPhones, was irgendwie bei $400 oder sowas liegt, was halt einfach ein immenser Preis ist, den sie einfach nur von den Carriern bekommen für ihr Telefon.
Dann soll AT&T halt einfach keine iPhones verkaufen, werden sie sehen, dass sie
das haben. Ja, richtig, deswegen gibt es ja diese Werbung, sick of taking orders from Apple.
Nee, das meine ich da auch damit. Also ich glaube nicht, sie können es jetzt irgendwie Windows-Telefone anbieten, aber
ich meine, wenn die Windows-Telefone gut sind, dann werden die Leute die auch benutzen.
Die sind halt trotzdem noch 3-4 Jahre hinter dem
würde ich jetzt
hinter dem Stand von Apple.
Also
nicht technologisch, sondern was die Entwickler und was die Apps und was das komplette Ökosystem angeht.
Das ist ja noch nicht mit 3 Jahre her, oder?
Das war 2007. Das ist schon über 3 Jahre.
Das sind über 3 Jahre, okay. Na gut, dann
also passt es.
Aber die Leute, die irgendwie als Developer anfangen, die sind ja auch nicht quasi jetzt auf die Welt gekommen, um dann irgendwas für irgendwen zu machen,
ja, sondern kommen ja von anderen. Ja, natürlich, aber du hast halt schon Hunderttausende von Apps, du hast einen funktionierenden App Store, du hast da schon Millionen von Kunden, die da ihre Kreditkartendaten hinterlegt haben, die bereit sind zu kaufen, und das ist ja auch das Problem, was zum Beispiel Android hat. Also ich habe da vor einer Weile ja auch mal so einen kleinen Rant drüber geschrieben.
Von einer Weile?
Ja, ist schon wieder Ewigkeiten her wahrscheinlich.
Wurde noch so ein anderes
Telefon. Deswegen mögen wir auch Amazon Payments so, weil das auch einfach funktioniert.
Ja. Nee, aber tatsächlich ist es halt auch so, dass es ein großes Problem auch auf Android ist, dass halt viele der Kunden überhaupt nicht bereit sind, für Software zu zahlen, und deshalb hast du halt viel so Crapware, wo die einfach mit Werbung vollgestopft ist und sonst irgendwas, weil die Entwickler anders kein Geld machen können. Und da hast du halt oft auch Applikationen, die nicht so poliert sind, wie man das gerne hätte, weil die Entwickler, um das wirklich gut zu machen, halt genug Kohle haben müssten, um sich das leisten zu können, und das haben sie auf der Plattform halt nicht. Also die
vielen großen Applikationen, die gibt es ja dann meistens schon für beide. Und die sind dann auch halbwegs gleich, würde ich jetzt behaupten.
Also du sprichst jetzt sowas wie Angry Birds oder sowas an, oder?
Genau, oder wie halt diese ganzen Synchronisierungsdinger, die ja quasi alle gleich funktionieren.
Aber das ist ja nur ein kleiner Teil von dem Zeug, was man überhaupt alles benutzen will. Also gerade so, ich meine, klar, okay, man hat jetzt einen offiziellen Twitter-Client auf beiden Plattformen, der ist aber auch auf dem iPhone scheiße. Und da bezahle ich lieber Geld für sowas wie Tweetbot und kriege da wirklich eine geile, aufpolierte Software, die regelmäßig abgedatet wird und so weiter. Und dann bezahle ich halt dafür meine, keine Ahnung, 2,40 € oder was das Ding gekostet hat. Und diese Mentalität, also habe ich zumindest das Gefühl, als ich noch Android benutzt habe, oder hatte ich das Gefühl, als ich noch Android benutzt habe, dass es quasi, dass quasi die Mentalität der Android-User eine ganz andere ist und dass viele halt überhaupt nicht bereit sind, für Software zu bezahlen, was halt dem kompletten Ökosystem auch schadet. Und ich meine, klar, natürlich, es gibt Open-Source-Software, ich habe ja auch angefangen, Open-Source-Software für Android zu entwickeln, aber die Anzahl der Entwickler und deren Motivation ist halt auch relativ begrenzt. Die machen dann vielleicht das, was sie privat haben wollen, so war es zumindest bei mir. Und als die Applikation das dann meine Anforderungen erfüllt hat, so für das, was ich auf dem Handy habe, habe ich da halt auch nicht mehr großartig weiterentwickelt. Und dann fand ich es ja natürlich gut, dass dann andere angefangen haben, da mit zu patchen, weil ich hätte wahrscheinlich von allein da nicht mehr viel dran gemacht. Ja. Wenn ich da irgendwie nicht in der Lage gewesen wäre, irgendwie Geld zu verdienen oder so. Mittlerweile maintain das ja ein anderer und das ist alles cool und die entwickeln da auch kräftig dran weiter. Aber wenn ich jetzt sagen könnte, okay, ich hätte die Applikation, sagen wir mal, auf iOS geschrieben und wäre jetzt in der Lage dafür vielleicht mal, keine Ahnung, einen Teil meiner Miete zu bezahlen davon oder so, dann wäre es vielleicht schon cooler gewesen. Ich hätte vielleicht noch Motivation gehabt, da stärker weiterzuentwickeln. Ja. Also, ja. Wie gesagt, ich sehe da jetzt, Android ist da auf jeden Fall noch einiges stärker als Windows Mobile oder Windows Phone 7. Windows Phone 7 Phone. aber ich sehe da jetzt eigentlich keinen großen Markt. Also gut, Steve Wozniak hat gesagt, dass er sein Windows Phone toll findet und der hat das jetzt irgendwie mal ausprobiert und es scheint ganz gut zu funktionieren.
Ja, im Endeffekt ist es ja auch gut,
es ist gut, dass die Konkurrenz belebt das Geschäft, und ich würde mir tatsächlich mal wieder eine ernstzunehmende Konkurrenz für Apple wünschen, weil sonst ruhen die sich irgendwann aus, und das iPhone ist halt auch nicht mehr so weit vorne, wie es denn mal war. Ich meine, das tut ja im Endeffekt jedem gut, wenn es Konkurrenz gibt.
Ja.
Aber ich sehe da halt momentan in Windows Phone keine wirkliche Konkurrenz.
Naja,
und Android ist halt dann mehr so der Billigmarkt oder mehr so der Mittelklasse-Markt und die so.
Titzen kommt, Leute, ich sag's euch.
Ja. Titzen mit XF-Server. XF-Forwarding for the win.
Wie gesagt.
Gucken wir mal.
Ich bekomme jetzt bestimmt wieder Hasskommentare, dass ich ein blöder Fanboy bin.
Du bist auch ein blöder Fanboy. Ja.
Du kriegst einfach von uns schon die Hasskommentare.
Ich gebe es zu.
Fanboys, aber echt. In der Sendung. Ja. Ruf mir an und reden über den Scheiß. Guck, über
wir haben auch
Telefon.
Gleich zwei Hörer im Chat verloren.
Nur wegen dir.
Genau. Wenn
du scheiß iPhone geredet hast, echt.
Der eine ist sogar ein Apple-User, das weiß ich.
Ja, der hat sogar gedacht, dass du ein Fanboy bist. Das ist deswegen gegangen einfach.
Ja. Okay, aber wir waren ja eigentlich bei Windows macht irgendwie Werbung.
Ja, Windows hat bei den Karen geworben.
Ich finde das irgendwie lächerlich.
Okay, gut.
Aber ich finde es awesome.
PHP ist kaputt, mal wieder.
PHP ist kaputt, ich habe es aber tatsächlich nicht gefunden.
Du hast den Fehler nicht gefunden.
Ja, nee, das ist irgendwie auch ein Fehler, der nur bei einem PHP in Kombination mit Apache und in Kombination mit CGI auftritt.
PHP im CGI-Modus.
PHP im CGI-Modus.
Und das macht keiner.
Ja, und wenn sie es dann benutzen, dann wahrscheinlich am ersten Fast CGI und da ist das dann doch wieder eine andere Sache, weil da werden die Prozesse ja nicht direkt vom Webserver gespawnt, sondern doch, die werden vom Webserver gespawnt, aber die Kommunikation läuft anders ab. Egal.
Aber ansonsten wäre das schon ziemlich einfach irgendwie.
Ja, man kann da halt ein Parameter mitgeben. Hust. Felix, halt erzähl mal.
Genau. Also, Flydie hat schon gespoilert. Man kann eine PHP-Page so aufrufen. Sie wird ja dann ausgeführt, also PHP wird ja ausgeführt. Und dieser Aufruf, dem kann man wie auf der Kommandozeile dann Parameter mitgeben bei CGI. Man kann da zum Beispiel dann, also normalerweise sollte man das nicht können. Normalerweise sollte man bloß Get und Post-Parameter mitgeben können und nicht Kommandozeilen-Parameter.
Also CGI ist ja tatsächlich so einfach, dass man das tatsächlich ein paar Sätzen erklären könnte.
Ja, dann machen wir das.
Also im Endeffekt, CGI funktioniert folgendermaßen, der Webserver bekommt einen Request rein und der packt die ganzen Get- und Post-Parameter in Environment-Variablen und Environment und ruft in dieser Environment ein Skript auf. Das bekommt dann diese ganzen Variablen rein und wenn es fertig gelaufen ist, dann streamt es quasi die Response, also das im Normalfall das HTML oder das XML oder was auch immer das generiert hat, streamt es dann wieder auf Standard out.
Genau.
Raus.
Also das ist halt
und der Webserver nimmt es entgegen und liefert es an den Browser aus.
Also so eigentlich funktioniert die Idee ist eigentlich schon sehr cool. Das ist halt der super Unix Way. Man benutzt Standard Input, Standard Output
und Environment
Variablen pipet die Sachen quasi ineinander und nimmt sich den was halt rauskommt und gibt es zurück.
Genau.
Das ist quasi ein Stück weit Shell im Web.
Ist quasi so, also man könnte ja über CGI, gibt es zum Beispiel auch Leute, habe ich gehört, die Web-Sachen über Shell-Skripte laufen lassen, dass quasi jetzt ein Shell-Skript über CGI aufgerufen wird, was dann irgendwie HTML generiert.
Genau, CGI, Common Gateway Interface, das heißt, du kannst damit theoretisch alles aufrufen, was man halt aufrufen kann. Zum Beispiel können halt, wie gesagt,
es können einfach ausführbare Programme sein, die mit sowas wie Standard-In und Standard-Out und Umgebungsvariablen umgehen können.
Genau. Ja. Alles Unix-y, was damit umgehen kann, kann da quasi eingebaut werden. Und das ist eine nette Sache. Eigentlich sollte man dem Aufruf aber keine Parameter, also keine Command-Line-Parameter mitgeben können.
Das ist richtig.
Oder dem Interpreter entsprechend. Hier ist es halt so, man kann es machen und man kann dann -S mitgeben und das sorgt dann dafür, dass man den Source-Code von der PHP-Page mitbekommt. Was sehr interessant ist für bestimmte Sachen. Zum Beispiel in bestimmten Webseiten steht dann auch das MySQL-Passwort drin, zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel in Config-Dateien vor allem.
Config-Files, genau.
Also irgendwoher muss man ja das Passwort bekommen, damit man sich, ja.
Und meistens ist halt nicht so, dass die Webserver so hart abgesichert sind, dass man da auf diesen Config-Pfaden dann keine Berechtigung hat.
Oder wenn man die Webserver einfach falsch konfiguriert hat und dass sie dann halt die Sachen einfach als Plaintext ausliefern, habe ich auch schon gesehen. Cool. Dann kann man das den PHP-Code einfach runterladen und dann mal gucken, was da drin los ist.
Genau, also da gibt es auch Tools, die speziell nach so gefährlichen Dateien suchen, ob die da sind. Ein Tool nennt sich Nicto 2 jetzt. Und das sucht genau nach diesen komischen Config-Files und guckt, ob die verfügbar sind und ob man die quasi aufrufen kann. Und wenn man dann so eine Schwachstelle gefunden, also wenn man gefunden hat, okay, das Ding ist PHP in CGI-Modus und es ist kein Fast-DGI, dann kann man jetzt diese Schwachstelle ausnutzen, um diese Config-File zu lesen, wo das MySQL-Passwort drin ist. Und mit ein bisschen Glück läuft es auf derselben Kiste und ist mal wieder nicht geblockt, weil es nicht auf Localhost hört.
Ja, also wenn man Glück hat, kann man einfach die Datenbank holen.
Kann man, oder halt die komplette, den kompletten Webserver, weil ja, je nachdem. Sehr coole Sache. Wahrscheinlich stehen auch andere Sachen drin, was man.
Ist aber tatsächlich kein Problem, wenn man zum Beispiel FastCGI benutzt, weil bei mir ist es momentan so, wenn meine FastCGI-Server oder so nicht da sind, dann gibt's einfach einen HTTP-Code 500, irgendwie Internal Server
Router. Ja, haben wir heute gesehen. Haben wir
vorhin schon gesehen. Aber er kommt auf keinen Fall auf die Idee, irgendwie PHP-Dateien auszuliefern. Das heißt, wenn man den mal schon beigebracht hat, hol alles, was irgendwie auf .php endet, nur über FastCGI. Dann ist es im Zweifelsfall, können die Benutzer halt irgendwie die Webseite gerade nicht anzeigen, wenn es da keine FastCGI, kein FastCGI-Backend gibt. Aber sie können auf keinen Fall die PHP-Dateien runterladen und das ist schon mal ein Vorteil.
Genau, FastCGI-Installationen waren ja, wie gesagt, auch nicht betroffen.
Ja.
Interessant, es ist wie jetzt schon öfter in so Contests rausgefunden worden, so Capture the Flag nennt sich das. Und das sind halt so Wettbewerbe, wo man je nachdem Angreifer oder Verteidiger hat oder zwei Angreifer, die versuchen, sich gegenseitig zu ownen. Und halt je nachdem, welcher Service halt ausgeschalten wird oder wie man irgendwelche Daten exfiltrieren kann vom Server, gibt es halt verschiedene Ziele, die man erreichen kann und dafür gibt es halt auch bestimmte Punkte.
Aber wohl, da kann ich sagen, der Linux-Tag veranstaltet ja auch immer so ein Hacking-Contest, da läuft auch gerade die erste Vorrunde, wer da mitmachen will. Kann ich auch nochmal.
Ich glaube, es ist jetzt vorbei, weil jetzt die erste Vorrunde schon läuft.
Ich glaube, man kann auch mitmachen.
Ja, okay, dann macht mit und gewinnt Hertha.
Genau.
Hertha denn ihr wisst, man kann alles kaputt machen.
Okay, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Nee, kein Problem.
Hat man rausgefunden, dass da PHP genau, scheiße ist.
Genau, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Eine lustige Lücke, zumal sie auch geleakt ist. Also es eigentlich ist ja so, man hat eine gewisse Zeit, bis gepatcht wird und dann wird ein Bug-Report geschrieben und der wird dann halt rausgegeben. Und jetzt war es halt so, dass die PHP-Datenbank, also die haben auch so einen Bug-Tracker und der Bug ist halt aus Versehen als open getaggt worden und ist halt entsprechend dann im Interwebs gewesen und kann sich da immer noch angeschaut werden. Sehr lustig auf jeden Fall.
Ja. PHP.
PHP, super. Die haben ein ganz schön beschissenes Logo, muss ich sagen.
Ja.
Das PHP-Logo.
Ja, das, ja.
Sieht halt auch aus wie aus den 90ern, was auch einfach herkommt.
Ja, das ist so wie die komplette Sprache auch. Also.
Wie ganz viele Sprachen auch, ja.
Ja.
Jedenfalls.
News. Mit den News sind wir durch. Dann gehen wir mal, also wir haben nicht so ein richtiges Thema.
Felix hat ein Thema.
Ich hab mir heute
gerade noch was zusammengeschrieben.
Ich habe mir heute noch was angeschaut.
Will über seine Idee reden.
Nee, ist ja keine Idee, das ist ja tatsächlich was ich gemacht habe.
Ach so, machst du es schon, echt?
Ja, es ist auch nicht so, es ist tatsächlich nicht so unendlich viel, weil viel Software entsteht ja einfach, indem man verschiedene Software
zusammen. Nee, Software ist, glaube ich, auch eine Mehrzahl.
Dass man mehrere Softies zusammentut.
Nee, das sind andere Typen. Softies. Oh,
okay. Aber wir warten einfach auf Flighty, bis er das rausgefunden hat.
Nee, ich glaube, das ist
Software Mehrzahl.
Eine Software, mehr Software. Viel Software.
Stark. Also ich würde jetzt auch sagen, das heißt einfach Software.
Und was heißt mehr Software? Software, okay.
Ja.
Dass man Software zusammentut, um daraus
bessere Software zu machen.
Genau, ein größeres Ganzes zu machen, was Sachen vereint, die es schon gibt.
Unix Way.
Der Unix Way. Nee, eigentlich nicht. Einfach bloß Glue Code und Software, die es schon gibt. Hier ist es jetzt so.
Mehr so Skynet.
Skynet-mäßig, genau. Doch, ziemlich Skynet, genau. Ja. Also stell dir vor, du hast Skynet und der hat gesagt, okay, wir brauchen jetzt ganz viel Storage, weil wir unendlich viel Zeugs auf einmal haben. Und wir brauchen das möglichst verteilt. Und dann sieht Skynet, im Internet gibt es ganz viele Hoster, die so Free-Tier Storage anbieten. Zum Beispiel fällt einem ein sofort Dropbox. Dropbox ist ein bisschen blödes Beispiel, weil die halt ihren eigenen Client brauchen, weil es ein bisschen Pain ist. Aber es gibt ganz viele andere.
Sie haben eine API.
Ja, fuck. Die haben eine eigene API.
Ja.
Die haben nicht irgendeine API, die haben eine eigene API. Das ist genauso, wir haben einen eigenen Client. Das ist scheißegal. Das ist alles das gleiche.
Ja, aber du könntest was schreiben, was dagegen...
Ja, du könntest was dafür schreiben, aber du willst nicht schreiben, du willst Glue. Du willst Sachen zusammenkleben. Was man relativ oft sieht, zum Beispiel bei OwnCloud. OwnCloud unterstützt WebDAV. Es gibt, was ich jetzt mal schnell gefunden habe, waren zwei OwnCloud-Anbieter, zwei OwnCloud-Hoster, die dir Webspace zur Verfügung stellen, nämlich 5 GB und WebDAV-Zugriff. Das heißt, du hast deine ersten quasi 10 oder 5 GB, je nachdem, ob du es redundant haben willst oder nicht, gefunden. Und dann entsprechend gibt es da halt noch zig andere Free-Tier-Anbieter. Und was man jetzt, was das Problem ist, wenn jetzt ein Anbieter down geht, weil die sagen, okay, wir haben jetzt kein Geld mehr verdient, weil wir gemerkt haben, oh shit, wir haben bloß Free-Tier-User und die wollen gar nichts kaufen bei uns, weil wir eigentlich ganz schön bescheuert sind, dann will man natürlich auch Redundanz darüber. Und was man natürlich auch haben will, die ganzen Anbieter sind natürlich nicht vertrauenswürdig, egal was sie machen und was sie sagen, ob ihr Zeug ist erstmal potenziell auf irgendwelchen russischen Servern, die wahrscheinlich auch noch Wares anbieten und schon 100-mal gehackt wurden.
Stimmt.
Und egal, was man drauflegt, man will es immer verschlüsselt haben. Das heißt, man hat genau drei Ebenen, die man zusammen verbinden will. Einmal will man quasi den Storage Layer haben. Dann will man darüber ein RAID quasi über diesen ganzen Storage und dann will man Verschlüsselung darüber haben. Und dann ist man quasi fertig und hat unendlich viel Platz im Internet, auf verschiedenen Hostern, redundant. Das heißt, wenn einer kaputt geht oder wenn halt irgendwie sich seine API geändert hat, dann sind trotzdem noch alle Daten da. Und das ist quasi das Optimum. Dann hat man, sagen wir, 100 GB mit den ganzen Free-Tier-Anbietern zusammen, macht dann Redundanz, macht ein RAID 5. Das heißt, man hat quasi 70 GB, wenn man gut ist. Wenn man schlecht ist, halt nur 50, weil die halt auch verschiedenen Platzgrößen haben, zum Beispiel 2 GB oder 5 GB oder so. Und man hat dann halt super viel Platz, dass alles verschlüsselt ist. Das heißt, einem gehört alles und man muss nichts dafür bezahlen.
Okay. So. Und das liegt auch noch überall auf der Welt verteilt.
Genau, es liegt überall auf der Welt verteilt. Aber
schnell Zugriff dann?
Nee, wahrscheinlich nicht. Weil du da dieses RAID drüber fährst und wahrscheinlich werden alle super langsam sein.
Egal.
Oder halt ein bisschen,
aber sicher.
Und du weißt, dass das da ist, weil es halt
das klingt ja jetzt in der Theorie schon mal ganz schön. Und wie hast du das jetzt gemacht, bitte?
Ich hab's noch nicht gemacht.
Das ist doch schade.
Aber
ich hab gedacht, es gibt jetzt schon die fertige Software und wir können die hier
also
gleich...
Also tatsächlich ist es nicht viel, was man machen muss
aber eigentlich. Aber es ist doch dann so ein richtiges Cloud-RAID-Backup.
Cloud-RAID-Backup, genau. Es gibt einen Anbieter.
Distributed Cloud-RAID-Backup.
Habe ich gefunden. Finch. Der nennt sich
Distributed Cloud-RAID-Backup. Eins fehlt noch. Häng noch was dran.
Redundant. Passt immer.
Redundant ist super.
Distributed Redundant.
Cloud Secure. Secure.
Secure Cloud RAID Backup.
Bitch. Was war's nochmal?
Yep. Secure.
Wie war denn jetzt das Akronym dafür?
Distributed Redundant Secure Cloud RAID Backup.
Bitch. Das ist ein beschissenes Akronym. Nee, wir brauchen bessere Akronyme.
RAID Backup.
Also, das hört sich total easy an. Jetzt hat man natürlich Einschränkungen. Erstens, wenn man Cloud Storage kauft und den auf die Cloud hochladen will, dann kann man das nur so machen, dass man nicht eine riesige File hat, die man dann ein bisschen ändert, dann muss man die komplette File hochladen, sondern man will genau so viele Files halt auch haben, die man auch speichern will. Das heißt, man will eigentlich ein normales Filesystem haben. Das ist die erste Einschränkung. Die zweite Einschränkung ist, die Krypto muss natürlich das gleiche unterstützen, darf auch wieder bloß auf File-Ebene laufen. Und das nächste ist dann wieder Redundanz. dass das dann quasi die gleichen Anforderungen wieder hat wie die anderen. Also wieder bloß kleine Files schreiben und das muss funktionieren. Das ist so das eigentlich der wichtigste Punkt bei dem Redundanzkram. Und das bestenfalls natürlich Striping, wie man es von dem schönen RAID 5 von zu Hause kennt.
Genau.
Was ja. Und dann
war halt. Damit der Zugriff dann doch ein bisschen schneller
ist. Genau, und das, also die Sache ist halt einfach, alles funktioniert gerade nur auf Block-Ebene. Also es gibt ein bisschen was, also es gibt, dann habe ich natürlich auch irgendwie danach geschaut, es gibt halt, das, was man normalerweise benutzt, um seine Festplatten zu verkrypten, ist Crypt-Setup, wie heißt das, was das macht?
Cryptlux.
Lux, genau, Cryptlux.
Das Linux Unified Key System.
Genau. Und, so. Und LVM halt für RAID-Zeugs. Aber das geht halt beides wieder nur auf Blöcke. Und was es für Krypto gibt, nennt sich EncFS, Encrypted File System, was auch, glaube ich, Ubuntu nutzt.
Habe ich noch nie von gehört. Aber
fürs Home Directory.
Fürs Home Directory.
Die benutzen nicht Krypto-Setup?
Nee, Moment, ich bin mir nicht sicher.
Die benutzen auf jeden Fall
nicht Krypto. Bei Ubuntu bin ich mir nicht sicher, aber ich bin mir relativ sicher, dass bei Chrome OS, da haben wir nämlich mal drüber geredet, dass bei Chrome OS jeder Benutzer einen EncFS hat, was sein Home extra genau. Mit dem extra Key verschlüsselt, sodass quasi andere Benutzer zwar ihr eigenes Home unlocken können, okay, aber nicht das von anderen.
Richtig. Genau. Bei Apple, die sonst nutzen wahrscheinlich was eigenes, aber was auch so aussieht wie EncFS? Oder benutzen die Blöcke?
Das kommt darauf an, wie du es eingestellt hast.
Also wie ist es denn standardmäßig? Weil normalerweise stellt man bei Apple ja nichts ein.
Standardmäßig ist es mit 10.6, mit 10.6 war es so, dass man tatsächlich einen Sparse Image für sein Home angelegt hat und das mit dem eigenen Key verschlüsselt hat. Mhm.
Hört sich ein bisschen nach Pain an?
Ja, Sparse Image ist im Endeffekt auch sowas ähnlich. Es ist ein Festplatten-Image, aber was in einzelne, ich glaube, ein paar Megabyte große Blöcke aufgeteilt ist, okay. Sodass man es besser backuppen kann und so.
Mhm. Okay, das ist ein bisschen blöd.
Aber bei 10.7 ist es tatsächlich sowas wie, also auch ein Device-Mapper quasi. Also du kannst Benutzern die Rechte geben, mit ihrem eigenen Passwort deine Platte zu unlocken, aber dann haben die halt auch die komplette Platte geunlockt. Okay. Also es ist im Endeffekt auch sowas wie Crypt-Setup.
Okay, dann. Also tatsächlich haben sie dann nicht sowas Cooles wie EncFS, weil EncFS ist eigentlich genau das, was man für die Cloud haben will. Man hat ein Verzeichnis, wo Dateien drin liegen, die verschlüsselt sind und dann hat man das Diffuse mounted in ein anderes Verzeichnis rein, wo es dann quasi entschlüsselt ist. Und wenn man sich die Files anschaut, dann sieht man wirklich so, in dem Verschlüsselten sind dann die gleichen Files, also Anzahl von Files, die Namen von den Files sind verschlüsselt und halt auch der Content. Aber man kann halt sehen, wie der Tree allgemein aussieht.
Okay, daraus das ist jetzt dann, EncFS.
Genau, das ist EncFS. Und gut. Das ist eigentlich genau das, was man für die Cloud haben will. Man hat nämlich die einzelnen Files und die können dann auch einzeln gebackupt werden.
Okay, und wie verteilst du die jetzt?
Genau, die Verteilung ist jetzt der nächste Schritt, wo ich gerade noch dabei bin, weil es irgendwie, kommen wir auch bald zum Mimi von mir noch. ja, die Katze, die springt und
what?
Sammelt Sachen
ein. Ja, egal, weiter.
Das Katzen. Kannst du nachher picken oder so.
Genau. Was es dafür gibt, was auch wieder auf File-Ebene funktioniert, was schon mal funktioniert hat, weil ich es schon mal eingesetzt habe, GlusterFS nennt sich die Magie. Es ist ein, man kann sich das vorstellen wie ein verteiltes NFS.
Ja.
Grob. Also eigentlich genau das. Weil sie benutzen auch NFS, um dann ihre Files zu verteilen, tatsächlich. Und das Ganze funktioniert dann so, dass man auf die, man hat Blöcke oder wie heißen die? Bricks nennen die sich, die Storage anbieten. Dann hat man einen Manager, der diese Bricks zusammenfasst, anbieten zu Volumes. Und diese Volumes kann man dann entsprechend halt mit NFS mounten oder man kann sie halt quasi, man kann sie dann so verwenden als Volumes. Das Ganze ist dann, also ist wirklich so angelegt, du hast für große Aufbauten, für so Cloud Storage hast du dann halt dein Management Server und das die ganzen Brick Server und die können dann halt alle super Maximum Highscale mäßig.
Okay, der verteilt es also auf Also ist der gleich nochmal ein Rate und sowas inklusive, oder?
Also man kann diese Bricks dann halt zusammenfassen zu Volumes, und in diesen Volumes sagt man, okay, mache
fünfmal speichern oder
genau,
sowas.
Genau, mach Replizierung, mach doppelte Replizierung, dass halt also quasi alles,
dass doppelt da liegt oder alles fünfmal da liegt oder sowas.
Genau, und mach dann Striping, dass du das, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber es funktioniert hoffentlich so wie beim RAID-Striping über die einzelnen Files,
also dass du schneller bist. ClusterFS einfach an, hier sind meine Storage-Pools, die liegen da und da.
Genau.
Und liebes ClusterFS, speichern wir mal alles viermal, weil es könnte ja sein, dass einer von meinen Storage da hinten mal wegfällt.
Genau, und der nimmt dann diese ganzen Bricks und baute die halt entsprechend zusammen. Und dann hat er da so, kann man sich so ein bisschen wie so eine Chain vorstellen. Also man sagt, okay, du hast Volume 1, du hast Volume 2, du hast Volume 3, was daraus besteht aus einem Striping über 1 und 2 oder aus einer Replizierung über 1 und 2 und dann hast du ein Volume 4, 5 und 6 und dann fasst du 6 und 3 zusammen wieder halt zu dem großen Volume, was du dann verwenden kannst. Und
das ist dann quasi, aber darum muss ich mich schon noch selber kümmern. Also es ist nicht einfach.
Also das ist sehr einfach. Du hast da so ein
Ja, aber es ist nicht so, dass ich dem nur hinschmeiße und sage, also, hier Storage Pool, speichere mir mal fünfmal, mach mal, wie du denkst.
Das ist wie beim
Also du musst schon erst so ein RAID so ein bisschen
wie beim wie beim Soft RAID auch. Du sagst, du willst RAID 5 haben und bei dem sagst du halt dreimal Striping, zweimal Replication.
Ja, genau. Okay.
Genau, also es.
Und das ist von Red Hat entwickelt, sehe ich hier, GPL-V3.
Genau. Red Hat macht auch echt viel Zeugs. Also
wird ja dann einfach wenn ich das unter Linux habe, ist das im Linux-Kernel drin?
Oder muss nachinstalliert werden?
Genau, das muss man, glaube ich, nachinstallieren.
Also gibt ein Kernel-Modul, muss ich nicht über Fuse machen.
Du brauchst kein Kernel-Modul, weil das Fuse benutzt.
Ah, okay, benutzt doch Fuse, okay. Also ist ein bisschen langsamer als ein normales Filesystem halt.
Genau.
Weil bei Ceph zum Beispiel gibt's ist der große Teil im Kernel schon drin. Das heißt, du musst zum Beispiel, also Ceph ist auch so ein Cluster-Dateisystem.
ZFS?
Nee. Ceph. C-E-P-H. Ja. Und da musst du zum Beispiel nicht extra noch irgendwas kompilieren, sondern das ist gleich im Kernel drin. Das
Book of Safaria.
Nee.
Okay. Mega Ceph.
Nein, C wie Cäsar.
Mega Ceph.
Oh, shit. C wie Cäsar.
Okay, ich gucke schon.
Genau. Aber da müssten halt die unterliegenden Storage-Nodes, die müssten alle nochmal ButterFS können.
Ja, das Problem ist halt, das ist dann wieder so Block-Device-Zeug und das ist
ja,
nicht
klar. Aber cool ist an Ceph, dass es S3 emulieren kann. Also es bietet dir eine API an. Wie S3 aussieht, genau.
Das ist ziemlich cool.
Aber mein letzter Test war so, dass es irgendwie kaputt gegangen ist.
Das ist nicht kaputt.
Das war auch geil. Das war einfach kaputt gegangen.
Also
und dann hatte ich keinen Bock mehr.
ClusterFS ist tatsächlich schon stabiler. Also ich weiß, dass wir das produktiv in der Firma einsetzen und da wirklich große Systeme.
Also wenn man tatsächlich so super viele große Systeme und so Zeug hat, dann funktioniert es wohl ganz gut. Aber wenn man dann das versucht, alleine auf seinem eigenen Computer laufen zu lassen, dann verreckt es einfach. Es verreckt an, weil es sagte, oh, geht nicht, dass ich irgendwie der gleichzeitig ein Brick bin und gleichzeitig der Management-Node, weil das kann ja gar nicht sein, weil wir ganz viele Computer haben. Und dann stirbt es mit Segfault. Und das ist einfach ein Riesenscheiß. Und es sagt ja auch nicht wirklich, wieso. Also du hast zwei Möglichkeiten zu debuggen. Entweder du hast 10 Nachrichten pro Sekunde, du hast 0. Und zwar wirklich 0 Nachrichten und es sagt dir einfach nichts, was passiert ist. Oder einfach alles. Und das ist einfach ein riesen Scheiß. Hm. Genau, ja. Außerdem braucht es Extended Attributes vom Filesystem.
Ja.
X-Attr.
Da habe ich auch gleich noch Mimimi zu.
Und das Coole ist, das wird von X3.
Von XFS, von allen.
Von X3 wird es standardmäßig unterstützt. Ist bei mir auch irgendwie in Default.
Das wird sogar von HiFS Plus unterstützt und das sagt schon einiges.
Ja, also das ist dieses ganz alte System, was Microsoft mal irgendwie sich ausgedacht hat.
So genau. Und
HiFS?
Nein.
Nee. Extended Attributes.
Extended Attributes.
Genau. Extended Attributes. Du kannst quasi Meta-Informationen zu Files dazu speichern.
Ja.
Zum Beispiel kannst du ihm sagen, ja, du bist jetzt ein Hase. Du bist ein Hase. darfst. Ja, kannst du zuspeichern, kein Problem.
Bestimmt.
Sie haben die sich nicht so. Jedenfalls, das wird wohl auch von dem EncFS supported, vom Encrypted File System. Aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie. Und das ist jetzt mein aktueller Stand. Ich habe das GlustFS aufgesetzt mit Striping und allem. Ich habe das EncFS aufgesetzt. Ich habe die WebDAV, Dropbox, GoogleFS gemountet, ein EncFS drüber gezogen und müsste jetzt quasi nur noch das letzte Stück Glue.
Okay, es klingt schon so ein bisschen Pain. Aber auf der anderen Seite ist es auch echt cool. Das heißt, also es wäre so echt dein da eigene Datenstorage, Cloud, RAID, Sync, Backup, Gedöns.
Ja.
Und, aber da muss es noch funktionieren. Also
genau, also das ist quasi der letzte Schritt. Und das ist, also ich habe jetzt gerade irgendwie eine Zeile Code geschrieben. Nämlich ist es ein Stück Shell-Skript, was einfach
was
die...
Was alles hintereinander
mountet. Nee, was, und ja, genau, was EncFS dann halt über die WebDAV rüberzieht. Und das war's dann aber auch schon. Und das
musst du mal, also wenn das funktioniert, müssen wir nochmal drüber reden. Dann musst du mal deine drei Zeilen Code noch veröffentlichen, weil das wäre schon irgendwie cool. Wir nehmen uns massenhaft Storage.
Also weil die Sache ist, es gibt ja einfach so viele, also die sprießen ja gerade aus dem Boden.
Ja, selbst Microsoft hat ja noch ihr Sky.
Genau, sie haben Skynet oder wie es SkyDrive. Genau,
SkyDrive
heißt es, 25 GB hast du da.
Google Docs FS.
Genau, dann Google Mail FS. Dann gibt es Google Drive, kommt ja auch bald. Man muss halt schauen.
Ach, und zur Not nimmt man nochmal seinen eigenen WebDAV dazu. Den können wir auch noch.
Also die Sache ist halt, wenn man dann dieses Striping einrichtet, dann kann man natürlich auch sagen, man möchte gerne drei, also für jede Replication möchte man seinen eigenen Node auch nochmal drin haben oder man möchte halt ein bestimmtes bestimmt aufteilen, dass man sagt, okay, der ist unwahrscheinlicher, dass das verreckt. Zum Beispiel Google Drive verreckt niemals, weil es ist von Google und es wird für immer bleiben. Oder halt der Home NAS, der auch relativ wahrscheinlich ist, dass er noch da bleibt. Und dass man da dann quasi seine Prioritäten festlegen kann und zum Schluss dann halt entsprechend 4 GB Platz hat, was dann für immer da bleibt.
Ich meine, ich glaube, da geht es ja nicht mal besonders drum, viel Platz zu haben, sondern mehr einfach möglichst redundant Speicher allokieren zu können. Und das sollte eigentlich einfach automatisch funktionieren. Das wäre halt schon cool.
Genau. Mhm. Also da ist noch ein bisschen Weg, aber wenn es funktioniert, dann wird es awesome.
Ich meine, platzmäßig habe ich gar nicht so das Problem, weil ich habe irgendwie einen File-Server, der genug hat. Und
es geht darum, ja.
Mein Webserver, der hat auch 1 TB Platte, da könnte ich auch ordentlich Daten hochschieben, aber ich will es ja im Zweifelsfall
überall haben
und überall verschlüsselt und überall sicher und
überall
Zugriff drauf haben. So ein bisschen.
Genau.
Ist natürlich ein Problem, wenn man da EncFS benutzt für die Verschlüsselung, dann ist es mit Zugriff überall auch nicht mehr so trivial, weil man halt auch nicht einfach ein Webinterface ansurfen kann.
Ja, also dann kann man quasi sich so ein Gateway überlegen, der das dann halt über irgendwas verteilt, was dann...
Ja, man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass man sowas hat wie einen WebDAV-Server.
Genau, der dann diesen ganzen Scheiß ausliefert.
Der dann das EncFS entschlüsselt und den Scheiß irgendwie ausliefert.
Genau, also da kann man sich tatsächlich was überlegen. Aber das ist dann halt in der eigenen Hand und nicht auch von irgendeinem Hoster, die potenziell alle böse sind.
Ja, schon bei bösen Hostern, aber die kriegen davon halt nichts mit. Das Richtig, ist ja genau. Nur bei bösen Hostern.
Nur quasi. Bei genau, bösen Billighostern.
Genau, nur bei bösen Billighostern hast du deinen Platz, bei den du dann mit deinem guten...
deine guten Daten für das, die böse verschlüsselt sind.
Genau, die hart verschlüsselt sind. Und die kannst du dann halt auf deiner Kiste zu Hause, die halt irgendwie was gibt's denn da, FreeNAS oder sowas, keine Ahnung, kann das dann alles aggregieren, die ganzen bösen Billigtoastern und kann sie dir dann bereitstellen. Ja. Und das ist cool, sobald es funktioniert. Wenn ihr noch eine coole Idee habt, anstatt GlustFS, weil die ja X-Adresse brauchen, dann könnt ihr mir das auch schreiben, das wäre sehr cool.
Okay, ja. Also da bin ich mal gespannt. Da musst du nächste Woche oder übernächste Woche.
Ich muss mal schauen, wie weit ich
nochmal was erzählen. Kommen wir zum Lesefu. Wer hat denn was gelesen? Fleidi, du liest doch immer so viel.
Fleidi.
Ja, ich habe hier eine Präsentation von einem der Instagram-Entwickler.
Die sind doch jetzt alle reich.
Ja, genau darum. Weil
Deswegen haben die Zeit zum was
Weil schreiben. Sie wussten, wie man Instagram skaliert. Mhm. Und darum geht's. Ja, der erklärt halt hier so, die Instagram ist ja komplett in Python geschrieben, also das Backend zumindest, in Django, und die erklären halt, was sie da für Probleme hatten, wie sie gelöst haben, und das sind nette Slides, die man auch, glaube ich, ohne Präsentation dazu versteht. Kann man sich mal durchgucken. Und es ist halt so ein bisschen erklärt, wie sie ihr Sharding geregelt haben, wie sie ihre Datenbank skaliert haben und so weiter und so fort.
Mhm. Und wie sie auch die User Experience besser gemacht haben, dass das aussieht, als ob die Uploads schneller sind. War das das auch?
Nee, das ist da glaube ich gar nicht drin. Aber die haben was Interessantes gemacht, jetzt wo du sagst. Die haben nämlich, normalerweise ist ja das Ding so, wenn man seine Daten nicht mehr in eine Datenbank reinkriegt, dann muss man die irgendwie verteilen. Ja. Auf mehrere Datenbanken. Oder auf mehrere Datenbank-Nodes. Und was da oft gemacht wird, um da Performance reinzukriegen, ist halt Sharding, dass man dann sagt, okay, jetzt User A bis irgendwie E bekommt einen eigenen Server und dann keine Ahnung, weiter.
Ja.
So. Und da ist ja immer das Problem, wie skaliert man das, wenn auf einmal ein Shard voll ist.
Ja.
Weil sonst muss man ja die kompletten Daten wieder rumkopieren, sodass man quasi sagt, ich schiebe jetzt noch ein paar Datenbankserver nach. Und was die gemacht haben, ist, die haben die kompletten Daten vorgeklustert, haben dann quasi gesagt, sie haben so Micro-Shards. Und die haben dann am Anfang einfach so angefangen, dass sie diese auf einen Datenbankserver mehrere von diesen Micro-Shards zusammengepackt haben. Und als die Daten dann mehr wurden, haben die einfach neue Server hinzugefügt und haben dann einzelne dieser Micro-Shards auf andere Server verschoben. Aber das heißt halt, sie mussten die ganzen anderen Daten nicht rebalancen und nicht neu verteilen, sondern halt nur diese einzelnen Micro-Shards, die sie dann neu verteilt haben. Was ich eigentlich einen ganz coolen Ansatz finde. Okay. Also kann man sich echt mal angucken. So, Felix.
Genau. Wir hatten ja auch als erster Podcast bestimmt in Deutschland über Soppe geredet. Wenn nicht, dann halt als 10. oder so. Und jetzt gibt es schon wieder seit längerer Zeit, es schwebt schon wieder was im Raum. Was
ist es nicht vor kurzem erst durch den Kongress gegangen?
Richtig.
Also, man sich dagegen noch überhaupt wehren?
Sollen wir nochmal Sopa und Pieper und so kurz erwähnen?
Ja.
Sag nochmal kurz, was es ist.
Also Sopa ist der Stop Online Piracy Act,
genau.
Und Pieper ist
Privacy.
Irgendwas Intellectual Property.
Beides ja. Irgendwie.
Ja.
Act. Das eine ist vom Kongress, das andere vom Senat.
Senat, genau.
Dingsbums, Gedöns. Mhm. In Amerika.
Ja. In Amerika, wichtig, nur in Amerika. Das heißt,
genau. Wir haben noch mit ACTA viel zu tun, die sind schon weiter.
Die Kinder sind schon weiter. Aber die sind jetzt auch, also CISPA ist das nächste Stichwort, was man sich merken kann, weil es auch schon wieder die ersten Widerstand gibt.
WTF-Akronym.
Genau. CISPA.
Das ist irgendwas mit Cybercrime.
Cyber Intelligence Sharing and Protection Act.
Das klingt doch wie eine Krankheit. CISPA.
Ja. CISPA. Ja. Hast du auch schon CISPA?
Ja,
Gott,
mein Ja, meine rechte Brust juckt, da habe ich CISPA.
Sei nicht du was.
Bitte. Ich kann nichts dagegen tun. Du sitzt näher dran.
Das macht
nicht. Mach mal, dass er aufhört.
Rechte Brust. Oh Gott, die Sound hier. Jedenfalls, hier geht es tatsächlich darum, es ist ein neuer Act, diesmal nicht speziell für die, dass du quasi wegen Piracy quasi am Arsch bist, sondern
einfach nur, weil wegen du lebst.
Terrorismus.
Ja.
Terrorismus.
Ja, die sagen jetzt nämlich halt, keine Ahnung, du lädst ein Album runter und dann ist es ein terroristischer Akt.
Ja, nee, dann bist du ein Cyberthreat.
Ja.
Und das ist also, abgeschossen werden.
Also Cyberthreat ist, glaube ich, die Übersetzung von Störer. Nee, ja. Potenzieller Störer.
Potenzieller
Störer. Ja, aber die schießen sich gleich mit Flugzeugen dann aus der Luft ab.
Nee, im Moment, es war nicht Störer, sondern Gefährder.
Gefährder.
Potenzieller genau. Gefährder.
Der potenzielle Gefährder.
Potenzielle Gefährder. Sind
alle potenzielle Gefährder.
Ja. Genau. Also tatsächlich, es geht darum, dass Private Businesses und Governments Informationen über Cyber-Threats teilen können. Und zwar beidseitig. Und entsprechend Störer ist ja quasi jeder, der irgendwie mein Album oder was auch immer runtergeladen hat. Oder Linux-Distribution.
Ja.
Ganz viele. Und entsprechend habe ich hier jetzt eine Infographic verlinkt, die genau das mal beschreibt, was das eigentlich genau ist und warum das so super evil ist, dass wir darüber reden müssen. Es ist tatsächlich böse genug, dass Mozilla sich jetzt auch gegen den CISPA gestellt hat und hat gesagt, ja, das CISPA beeinträchtigt unsere Privacy von unseren Usern. Genau, und ich werde es mal verlinken, wenn ich das wiederfinde. Und es ist quasi so böse wie SOPA, nur anders.
Es heißt jetzt halt anders und sie probieren es jetzt einfach noch.
Genau, einfach das dritte Mal versuchen, weil sie können es einfach so oft versuchen, bis es keiner mehr merkt.
Ja, das ist ja das Problem. Die haben meistens dann den längeren Atem, aber trotzdem sollte man sich dagegen wehren.
Ja, das ist ja auch total einfach, so ein Ding hier einfach mal wieder anzufangen. Ja, genau.
Man denkt sich einfach ein blödes Akronym aus, was irgendwie mit A endet und dann...
Genau, Act. Bam. Und ein Act.
Ja, irgendein Act.
Genau, ich habe es gefunden hier und ich werde es mal verlinken.
Tu es.
Genau, und das ist Evil und ihr habt es hier zuerst gehört.
Genau, Zispa.
Und wenn jetzt Wikipedia wieder anfängt, ihre Webseite zuzumachen, dann wisst ihr, ladet das jetzt schnell runter, solange es noch frisch ist, weil morgens wieder zu.
Genau, nämlich bald ist die Wikipedia wieder schwarz.
Genau, genau. Aber es ist besser also, als Jimmy Wales auf jeden Fall.
Ich glaube, da sind wir uns einig, ja.
Okay, Mahut.
Richtig.
Gesundheit.
Ich hab hier ein Buch und das heißt Mahut in Action. Mahut ist ein Apache-Projekt, was eigentlich so ein Toolkit ist, um Machine Learning-Algorithmen, so Recommender, Clustering und die ganzen Geschichten zu implementieren. Und die bieten da alle möglichen pluggable Algorithmen an, die man dann ausprobieren kann und die bieten auch die Möglichkeit, Validierung zu machen. Das heißt, man kann da quasi ein Recommender-System implementieren und dann auch gleichzeitig so Cross-Validation und so Geschichten machen. Und genau das erklärt dieses Buch ganz gut. Das Besondere an Mahut ist, die haben viele ihrer Algorithmen auch auf Apache Hadoop implementiert, was ja so diese MapReduce-Implementierung in Open Source ist. Also quasi die Implementierung des Google MapReduce Papers. Und damit hat man quasi potenziell die Möglichkeit, riesige Datenmengen auf extrem verteilter Infrastruktur parallel zu berechnen und auszuwerten. Und ja, das ist nämlich ganz cool und darum empfehle ich dieses Buch, weil ich da gerade an einem Projekt arbeite, was sowohl Mahut als auch Hadoop benutzt. Und
möchtest du nicht mal erzählen, wie viele Dependencies du brauchst?
Ich habe sie nicht gezählt.
Es waren zu viele.
Ja. Ich hab mal einen Kommilitonen gefragt, ob er da demnächst mal vielleicht mit in die Sendung kommen will. Dann können wir mal über das Projekt kurz reden, was wir da machen. Ja. Wenn das jemanden interessiert, also sollte es euch interessieren, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten, sollte euch das Thema generell interessieren, kann ich euch das Mahut-Buch ans Herz legen. Solltet ihr nun vielleicht noch nicht so wirklich vorbelastet sein, was so Machine Learning und Algorithmen und irgendwelche Ähnlichkeitsmetriken und sonst irgendwas angeht, dann habe ich hier noch ein weiteres Buch, was glaube ich der Frank vor einer Weile mal gepickt hat, und zwar Programming Collective Intelligence von O'Reilly. Das ist auch ganz cool und das erklärt eigentlich ziemlich tiefgängig auch anhand von Python-Code, wie man so Machine Learning-Algorithmen im Allgemeinen und im Speziellen implementiert. Also solltet ihr euch für sowas interessieren, kann ich euch die beiden Bücher ins Herz legen. Die sind echt gut.
Und das eine hat Pinguine drauf.
Das eine hat Pinguine drauf und das andere hat irgendwie einen Mensch mit einem Schnauzbart.
Oh, das ist auch gut.
Schnauzbart, Mustache.
Node.js. Better.
Ist ja. Node.js better?
Ah nee, ist eine Frage.
Genau, das ist eine Frage und zwar ist das ein Blogpost von einem der Rubinius Core Developer, der auf der JSConf 2012, also die war vor kurzem, glaube ich, im März oder so, hat er einen Talk gehalten, wo es genau um diese Frage geht und zwar beantwortet er sie tatsächlich nicht, sondern erregt mal ein bisschen dazu an, drüber nachzudenken, welche Probleme man hat und wie man diese Probleme lösen will und soll und ob der Node.js für alles immer die richtige Antwort ist.
Was er jetzt noch hätte machen müssen, ist, er hätte die Schrift oben anders wählen müssen, nämlich so verschnörkelt, damit die Leute härter darüber nachdenken und dann die Antwort nein ist.
Die Antwort ist ja nicht generell nein, aber er führt es halt auch echt sehr aus.
Das sind irgendwie 1000.
Er führt es tatsächlich echt aus und führt halt auch aus, ob es tatsächlich eine gute Idee ist, eine Frage ist A besser als B zu stellen, sondern wenn man nicht den Einsatzzweck kennt und so weiter. Aber ich finde, das ist ein guter Blogpost. Und obwohl ich Node.js ziemlich cool finde, ist es durchaus mal angebracht, sich drüber nachzudenken, ob es die Lösung für alle seine, meine oder eure Probleme ist.
Ja. Richtig. Callback Hell ist auf jeden Fall nicht die Antwort für alles. also für vieles, aber nicht für alles.
Genau. Wie gesagt, guckt es euch mal an, das ist ganz, ganz nett geschrieben und man muss nicht mit allem zustimmen, was er da erzählt, aber es ist,
es ist
auf jeden Fall mal wert, darüber nachzudenken.
Und dann hast du noch Lebenstipps.
Lebenstipps, genau. How to be a horrible boss.
Ganz wichtig.
Ja, Pointy Head Boss wird darauf referenziert.
Ja, es ist, also den Pointy Head Boss, den kennt man ja aus Dilbert. Und so werden hier ungefähr so ein paar Patterns aufgezeigt, die einen wirklich schlechten Vorgesetzten ausmachen und ist, glaube ich, eher dazu gedacht, dass man solche Leute erkennt als...
Und vermeidet.
Genau, dass man solche Leute erkennt und dementsprechend vermeidet, als dass man sich selbst dranhält, und um ein schlechter Chef zu sein, weil keiner will ein schlechter Chef sein. Oder ein bisschen als so Negativ-Patterns, die man, wenn man jetzt irgendwie Manager oder Chef von irgendjemand ist, dass man die halt
nicht macht.
Genau.
Okay. Gut.
Ist ein netter Artikel, und drunter ist ein YouTube... Video, ein Ausschnitt aus dem großartigen Film Office Space. Und
den keiner kennt.
Aber. Office Space kann ich auch nur empfehlen. Also jeder, der mal irgendwie in so einem Cubicle oder Großraumbüro oder sowas gearbeitet hat und einem Leute irgendwie da auf den Sack gehen und irgendwie mit ihrem Staplern, mit ihrem, wie heißt das auf Deutsch?
Tacker.
Mit ihren Tackern rummachen und so, der sollte diesen Film halt sehen, das ist ganz lustig.
Okay, dann habe ich einiges rumzuweinen. Ich habe zwar irgendwie nicht viel gelesen die Woche, aber...
Aber dafür härter geweint.
Dafür
so geweint.
Das aber Ingo, gar nicht. Was? Lesen bringt dich weiter. Weinen nur bedingt.
Weißt du?
Ja,
ich lese ja dann ab und zu so im Internet rum, aber...
du liest ja die Probleme nach,
genau,
ob die andere Leute schon haben, damit du dich glücklich fühlen kannst.
Ja, ich bin ja euch einziger im Internet. Ich habe versucht, Ruby auf dem NAS zu installieren.
RF auf der Root-Festplatte gemacht.
Ja, das hat auch funktioniert.
Aber dafür hat man ja Backups, kein Problem. Außer, dass RM läuft dann halt über die Backups.
Nein, RM-RF slash geht, glaube ich, nicht mehr, ne?
Slash Stern vielleicht.
Slash Stern warnt dich zumindest. Da musst du nochmal J drücken, dass du dann sagst, okay, ich möchte jetzt...
Du bist sicher. Ja. Also ich habe, erstmal habe ich aber zumindest versucht, Ruby auf dem NAS zu installieren. Bin einfach gescheitert. Also bis zu RVM bin ich ja noch gekommen, und dann habe ich es tatsächlich auch geschafft, die alte, also eine ältere Ruby-Version zu installieren.
Das
aber
ist,
irgendwie,
also ich find, es war irgendwie, ich finde auch, das ist ein Riesenpain. Ich habe was in meinem Blog, wo es irgendwie nur 5 Zeilen und Code sind, aber die muss man halt mühsam, stundenweise quasi sich anlesen.
Ja, naja, das reicht ja noch nicht mal. Also du hast ja in, meistens hast du ja eine blöde Busybox drauf, ja?
Ja.
Und die Busybox bringt ja nur so eine komische Shell mit, so eine Crap-Shell.
Ja,
die so Crap-Shell. Und das geht ja schon gar nicht mal. Und dann musst du, okay, brauchst du erst die Bash, dann brauchst du ein richtiges Grab, damit du überhaupt...
Und dann ist es nass vor.
Ja, also mit RVM überhaupt umgehen kannst, und dann schmeißt es immer noch irgendwelche Fehler. Und es ist einfach nur Pain. Ich will eigentlich nur einen Redminder haben und noch so ein paar andere Sachen, und es geht einfach nicht. Und
vielleicht hättest du dann keinen NAS nehmen sollen,
naja,
wenn du einen Redmine drauf haben.
Naja, das soll ja nur ein Backup sein. Also ein Backup-Redmine. Wenn der Server wirklich weg ist, wo alle
dann
Sachen
drin liegen,
dann hast du ganz andere Probleme. Naja, aber wenn
dann mach einfach nur ein Backup mit AirSync.
Ja, na und wie,
du musst
wie kommst ja du dann an die Daten ran?
Indem du es zurück AirSyncst dann einfach.
Genau, du ziehst ja kein Backup, sondern du scrapest die komplette Seite und ziehst ja dann statischen Content raus.
Ja.
Von allen Seiten, das von allen Suchqueries.
Ja, genau.
Oh, the queries.
Genau, jetzt lass mal überlegen, was könnte einfacher sein? Ich baue mir irgendwo an einer anderen Stelle ein zweites Redmine
also
hin.
Brute
oder?
Force ist total einfach.
Ah.
Brute Force ist so einfach, das kann jeder. Das kann ich sogar schreiben mit ein paar Zeilen
Curl. Genau, mit allen Tickets und allen Verweisen und
ja, also wget minus groß R und dann halt nur noch die Suchqueries.
auf jeden Fall ist es irgendwie Pain und es will immer noch nicht. Ja, jetzt
Du hast doch Ruhe zugehört auf die Kiste,
ich meine, wenn dir RVM nicht gefällt, dann...
Nee, RVM ist ja schon mal gut, dass du überhaupt noch ein anderes Ruby draufkriegst. Also, ja. Weil das Redmine in der Version, die wir einsetzen, kommt noch nicht mit Ruby 1.9 klar, sondern brauchst noch ein 1.8er. Und ja. Um darauf noch ein 1.8er hinzukriegen, ist RVM gibt's schon
da nicht
das Beste.
Für das NAS irgendwie ein fertiges Paket, was
ja,
schon mal jemand...
ist ein 1.9er Ruby.
Zu praktisch.
Und... ich kann mir kaum vorstellen, dass sowas wie Redmine nicht auf 1.9 läuft.
Zumindest die Version, die wir haben.
Ja, dann upgrade die Version und guck, dass es
upgrade
dann
noch... Upgrade harder.
Ja, genau. Willst du... Ja, das ist halt Debian, die Ausgangsbasis.
Dann, ja, dann ist ja 1.8 drauf, oder? Das ist ein Debian, das ist so alt.
Ja, aber auf dem NAS ist ja kein Debian.
Ja, das sagt.
Ja. Nein, es ist jedenfalls Pain.
Dann macht also, RVM einfach auf dem Server drauf und zieht dann 1.9.
Bam. Entweder das...
Ja, das bringt ja nichts.
Ja, dann kannst du upgraden.
Dann kannst du beide auf 1.9 laufen lassen.
Und dann hast du keinen Pain mehr auf dem NAS.
Hm? Naja, das weiß ich. Na gut, das...
Man will eh immer den neuesten Scheiß haben.
Ja, du willst den neuesten Scheiß haben. Aber erstens willst du auch aus Debian Stable immer die richtigen Updates haben.
Aber auf deinem Laptop irgendwie Arch Linux Bloody...
Also tatsächlich ist Ruby 1.8 und 1.9 relativ kompatibel. Und also ich habe...
CEO relativ kompatibel zu nichts.
Nee, relativ kompatibel zueinander. Also den Code, den ich normalerweise... den Ruby-Code, den ich auf der Arbeit normalerweise an meinem Laptop schreibe, den führe ich lokal mit Ruby 1.9 aus. Aber auf unserem Deployment-Server wird der mit 1.8 ausgeführt und der funktioniert genauso.
Also das Problem ist halt nicht den Code, den du selber schreibst, sondern die ganzen 1000 Millionen Dependencies und es geht immer irgendwas kaputt.
Genau, dann brauchst du noch den MySQL-Teil in Ruby und den auf den NAS zu kriegen, ist auch irgendwie eine Kunst. Das ging halt auch nicht, das konntest du nicht mit Gem nachinstallieren, nix irgendwie, das ist immer gefailt.
Also für Dependencies hat man normalerweise sowas wie Bundler und dann kriegt man das eigentlich relativ schnell hin, weil man da die entsprechenden Versionen, die man braucht, auch in seinem Gem-File angeben kann und so. Also man sollte halt wissen, was man tut und dann funktioniert das auch mit den Dependencies. Ich versuche jetzt gerade mal rauszufinden, ob es mittlerweile Redmine... Aber das ist,
also Ruby... Es könnte durchaus sein, dass die neuen Redmine-Versionen auch mit 1.9 laufen.
Aber dieses ganze Ruby-Environment-Zeug erstmal
aufsetzen, aber da muss man
einfach ein Riesen-Pain.
Ja, und vor allem, wenn du halt keine richtige Umgebung hast. Also wie gesagt, wenn dir halt die Bash fehlt, ja, weil sie irgendwie gekrepelt ist. Und
wenn dann du die
Ass-Shell
hast.
Dann denkst du daran nicht und oh, das Ding fehlt dir auch noch. Und dann bist du immer einen Schritt weiter und hängst dann an einer neuen Stelle. Ja. Und denkst, oh, jetzt könnte es einfach mal tun. Ja. Und du sitzt dann irgendwie mehrere Stunden davor, dein Environment einzurichten.
Welcome
und
to the dependency hell.
Ah, und da hab ich schon wieder so geflucht über dieses blöde Ruby-Gedöns.
Aber eigentlich ist ja nicht Ruby, ist eigentlich sein NAS, was er einfach super hart verkrebelt.
Naja, es ist die Kombination aus
allem. Im Endeffekt setzt du das halt einfach eine Software, die nicht dafür gemacht ist, auf eine Plattform ein, die nicht dafür gemacht ist.
Ruby soll auf Linux laufen.
Ja, ja, nee, aber dein NAS ist halt nicht dazu gedacht, jetzt als Application-Server zu dienen. Nicht? Das meine ich damit.
Klar.
Das ist ein NAS.
Naja, aber da läuft auch Apache und PHP und alles drauf.
Ja, weißt du auch warum? Damit der irgendwelche Files surfen kann und nicht irgendwie, dass er irgendwelche Applications laufen lassen kann. Dann kannst du auch ein fucking Debian auf dem scheiß NAS installieren.
Was für eine Version?
Das wäre auch eine Idee.
Was für eine Version von.
Also ich habe gerade 1.1.2. Also die ist schon echt alt. 1.4 sind wir jetzt gerade. Ich glaube.
Oh, die ganzen Security-Bugs, die da drin sind. Wir werden geowned.
Nee, wieso? Die patcht doch.
Automatisch?
Nein. Ich habe die aus Debian Stable installiert. Das heißt, also da müsste Debian.
Du denkst, nachziehen, dass die automatisch.
Was? Na, Debian?
Debian hat gebackboardet Security-Patches. Dafür sind die ja so cool und so.
Deswegen benutzt man ja Debian Stable. Klar, ich kann auch jede Applikation mir immer selber ziehen, aber da muss ich mich selber darum kümmern, dass die ganzen Security-Sachen drin sind.
Richtig.
Deswegen habe ich ja auf Debian Stable gesetzt.
Also ich an deiner Stelle würde einfach mal probieren, auf eine aktuelle Version von Redmine abzudaten. Die setzen ja eh Rails ein und Rails, also wenn die eine aktuelle Version von Rails einsetzen, dann sind die mit Sicherheit auch Ruby 1.9 kompatibel. Und dann
müsste ich nur Rails installieren mit Gem.
Ja.
Und gucken, ob mein Redmine auf dem Rails läuft.
Ja.
Ah, das ist gut, kann ich auch mal probieren.
Also,
das ist alles anstrengend.
Was ist denn das für eine Plattform? Das ist ein Arm, oder?
Das ist ein Arm, ja.
Ja. Also würde ich jetzt am ehesten so machen, dass du versuchst, dass du irgendwie Ruby 1.9 und Ruby Gems zum Laufen kriegst und dass du dann halt anfängst, die Dependencies mit Gem nachzuziehen.
Also was ich dir empfehlen würde, wäre, du kaufst dir einfach einen Raspberry Pi und lässt es nass sein und nimmst dann Raspberry Pi, legst es da drauf und hast da deinen Application-Server.
Raspberry Pi ist aber auch
ist ein Arm und dann machst du dann,
ja,
dann
kann,
machst
da kannst Ubuntu, dann kannst du ein Arm Bonus Linux drauf machen, ein komplettes.
Ja.
Also mit vollwertigen Paketen.
Genau, und dann machst du wenigstens nicht dein NAS kaputt, weil das NAS soll Files surfen. Und es kann auch dem Raspberry Pi seine, die ganzen Application-Files serven. Das ist ja gar kein Problem.
Oder du machst es auf einen anderen Server, der im Internet steht. Ist ja nicht so, als ob, du nur einen hättest.
Genau. Ja, aber ich wollte, dass es da läuft, verdammt.
Das geht nicht.
Ja, und ich habe gedacht, das kann doch nicht so schwer sein, so ein paar Ruby-Pakete da zu installieren und das Ding zum Laufen zu kriegen. Ja,
merkst du was?
Ja.
Ist doch schwer.
Aber es darf eigentlich nicht so schwer sein. Das ist auch ein Linux, was da drauf läuft. Nee,
das ist ein NAS-Betriebssystem. Du lässt es in Ruhe und machst irgendwie mit was anderem weiter. Ja. Du verkrepelst da Sachen, die nicht verkrepelbar
sind. Ich meine, im Zweifelsfall könntest du halt natürlich versuchen, die Pakete dafür auf deinem lokalen Rechner cross zu compilen.
Red ihm nichts ein, der macht es nachher noch.
Ja und? Ist doch lustig, da können wir dabei zuhören.
Können wir nächstes Mal uns wieder anhören und so, ja, ich habe das mal so zu cross zu compilen und ich habe die letzte Woche gebraucht, einfach aus der
Dependency herauszukommen. Ich hab mal so ein Problem gehabt, dass ich wegen irgendeinem Bug in der OpenWRT-Version mir die Trunk-Version compilen musste. Und da sitzt du einfach mal dran und guckst deinem Rechner 3 Stunden zu, wie er erstmal die komplette Toolchain anfängt zu kompilieren. Du musst ja dann irgendwie dein MIPS-GCC und alles und die ganze Libs dazu bauen.
Ja, ich weiß noch, wo ich einmal für die PlayStation habe ich einen scheiß Compiler gebaut. Das hat einfach unendlich lange gebraucht.
Ja.
Unendlich lange. Aber es hat danach funktioniert.
Aber in Sachen Ingo,
In Sachen Ingo
sucht im Internet nach der Lösung zu seinem Problem, habe ich mal den XKCD dazu.
Der ist sehr gut.
Ja.
Muss ich sagen, das ist ein...
Ja, what did you see? Also dieser Wisdom of the Ancients XKCD, der ist gut. Den habe ich dir mal verlinkt, den kann man angucken. Aber...
Ja.
Ingo hat noch was kaputt gemacht.
Da habe ich ja letzte Woche schon rumgeheult und diese Woche habe ich zumindest mal wieder
Du hast jetzt Ethernet over Ata gemacht.
Yeah!
Mit deinen 4 Netzwerkkarten.
Ja, nee.
Super awesome und dann einfach super gebonding.
Das funktioniert, aber das ist ja
nicht. Das hört sich so falsch an.
Das ist so falsch. Das war nicht mein Problem. Letzte Woche war mein Problem, dass doch RM-RF nicht ging irgendwie. Und da war tatsächlich eine dieser scheiß Festplatten im NAS kaputt. Und deswegen war das Filesystem irgendwie Schrott. Und das hat mir das NAS auch nicht angezeigt. Und das habe ich erst nach einer Weile rausgefunden, dass tatsächlich irgendeine dieser Festplatten braun ist. Und die ist aber erst ein halbes Jahr alt, was mich irgendwie ziemlich ärgerlich macht.
Möchtest du nicht lieber das NAS aus dem Fenster werfen und dir dann einen richtigen Rechner hinstellen?
Ich glaube, du willst einen richtigen Rechner haben, das ist das Problem.
Ja.
Du willst kein NAS haben, du willst einen richtigen Computer haben.
Und was hat das mit Festplatten zu tun? Festplatten gehen im richtigen Rechner auch kaputt.
Ja, hättest es aber zumindest in den Logs gesehen oder irgendwie in...
Genau, oder hätte eine E-Mail geschickt oder so.
Oder hätte eine E-Mail geschickt oder so.
Na, das macht das NAS normalerweise auch, aber die Festplatte war halt nur so...
Die war so ein bisschen kaputt.
Ja, das ist halt genau das Problem. Ja. Wenn die nur so halb, also sie läuft, sie war nicht so, dass das NAS gleich gedacht hat, okay, auf diesem Port kommt nichts mehr, sie dreht nicht mehr, sie tut gar nichts mehr. Die hat halt nur so ein paar böse Blöcke gehabt, Bad Blocks, und hat sich irgendwie da aufgehangen, die zu, keine Ahnung, zu entfernen oder, also so ein bisschen können die ja das immer noch hin und her schieben, aber irgendwie wollte die nicht.
Dieser Verschleiß ist einfach super evil, besonders, besonders
Die
für Raid.
Ja. Die Festplatten sind ein halbes Jahr alt. Das kann eigentlich nicht sein. Scheiß drauf. Jedenfalls habe ich diese blöde Festplatte ausgetauscht.
Kann tatsächlich sein. Also meine Erfahrung ist, dass Festplatten entweder kurz nach Kauf verrecken.
Oder einfach super.
Oder nach ein paar Jahren.
Ja, aber also Standard ist eigentlich nach 3 Jahren. Nach 3 Jahren gehen die meisten Festplatten kaputt.
Ich hatte da schon alles Mögliche. Aber wie gesagt, normalerweise ist es meine Erfahrung, dass das Festplatten relativ kurz nach Kauf verrecken oder kurz nach Verwendung. Oder dann nach ein paar Jahren halt.
Ja. Also da muss ich jetzt erstmal hin auf jeden Fall irgendwie diese Festplatte wieder austauschen, weil das ist, also umtauschen, weil das kann nicht sein, dass die nach einem halben Jahr schon wieder verreckt ist.
Genau. Einfach ausrasten.
Ich habe auf jeden Fall eine neue gekauft und dann rebuildet das NAS ja irgendwie und dann hat er noch einen Festplattencheck gemacht und habe ich gedacht, naja, jetzt ist ja alles gut irgendwie, nachdem ich da mehrere Tage oder jetzt ganze Woche eigentlich rumgesessen habe und das
und die zugeguckt, dass wir gerebuildet
haben. Genau, Rebuild, Festplattencheck hat irgendwie 24 Stunden gedauert.
Ja, wie gesagt, das ist dann einfacher, wenn du die Linux-Distribution einfach löschst und gelöscht lässt und dann einfach neu machst.
Nein, nix ist. Scheiß drauf.
Scheiß auf Linux-Distribution, man kann die alle neu runterladen.
Ich habe jetzt gerade Ingo im Kopf, wie er auf einem Bürostuhl mit einem Holzschwert durch die Gegend werde, Rebuilding. Statt Compiling.
Ja. Ja. Aber er kämpft mit niemandem, weil niemand da ist.
Keine Ahnung, vielleicht guckt ihm sein Kind zu oder so.
Windmühlen.
Oder Windmühlen.
Windzombies.
Zombies? Zombie.
Zombie.
Zombie-Windmühlen.
Zombie-Windmühlen.
Ja. Okay, aber jedenfalls habe ich es dann irgendwann geschafft und dann ging dieses RM-AF immer noch nicht. Und ich habe echt gedacht, das kann es nicht sein. Und dann habe ich einfach nur kurz getwittert und dann hat tatsächlich jemand geantwortet und ja, dieses Twitter, ne?
Immutable.
Verrückt, ja, es war tatsächlich immutable. Da habe ich nicht dran gedacht.
Was ist das? Z-Atre-I oder sowas?
Ja, ja, genau.
Super awesome.
Ja, das aber Problem da ist, das zeigt ja das nicht. LS auch nicht an normalerweise.
Nee, genau. Ist halt, das ist super evil.
Show-Atre.
Ja, genau. Ja.
CH das ist auch so ein Extended Attribute, oder?
Genau, das ist Extended Attributes. Yeah. Und da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Also ich meine, du machst ein RM und das Ding sagt dir Operation Not Permitted. Du bist root, die Rechte sind richtig gesetzt und denkst, du bist im falschen Film.
Ja, sowas ähnliches hatte ich mal, als ich irgendwie noch voll viel Platz eigentlich auf einem Filesystem hatte, aber ich konnte nichts mehr draufschreiben. Und ja, da habe ich rausgekriegt.
Du hast wahrscheinlich Butterverse installiert.
Nee, das
nein, ohne Scheiß, das geht auch so.
X3 wurde standardmäßig so formatiert, dass ein gewisser Prozentsatz des Speichers für Root reserviert ist. Mhm. Und wenn man das nicht umkonfiguriert, dann sieht man das halt auch nirgends und denkt, oh, ich habe doch noch 5% frei, was will der denn? Ja, also auch dran denken.
Ja, es gibt so ganz verrückte Sachen in diesem Filesystem und so denkst du jedes Mal. Filesystems
sind einfach super evil.
Also wenn ihr auch mal irgendwie einen File nicht löschen könnt, guckt mal mit LS-Atre, ob da irgendwelche komischen immutable oder undeletable Attributes gesetzt sind. Aber
warum sollte man sowas machen?
Ja,
hattest du dann
keine Grund? Ahnung, warum die da waren.
Nee. Also ich weiß.
Nee, das war auch auf einer Log-Datei. Es machte keinen Sinn, dass dieses Attribute da gesetzt ist. Vielleicht war es nach dem Filesystem-Check, dass da irgendwo ein Bit gewürfelt ist, was weiß ich.
Bit geflippt und das immutable Bit geflippt.
Ich habe keine Ahnung. Das war eine fucking Log-Datei, eine alte. Also weil da halt Backups rumlagen und ich habe
Schmetterlinge. Ich sag's euch, Schmetterlinge.
Ja, genau. Also großer Wirbel ganz weit weg, ne? Auf jeden Fall war da dieses scheiß Immutable Gesetz und erst nachdem ich das weggenommen habe, konnte ich das löschen.
Also Immutable setzt man normalerweise, wenn man irgendwie Systeme härtet.
Ja,
wenn man, ja also, oder wenn man
super,
andere...
Wenn man super harte Configs hat, bei denen man auf keinen Fall will, dass die sich ändern oder sowas.
Genau. Ja. Oder selbst wenn du R-F/Slash hast.
Oder sowas wie Binaries mit Z-UID-Bit, dass man auf keinen Fall die irgendwie austauschen kann oder so.
Richtig, genau. Dafür setzt man das ein.
Oder wenn du Leute ärgern willst.
Ja.
Dann auch.
Wenn man Ingo ärgern will, einfach überall Immutable Bits setzen.
Na jetzt weiß ich es. Ja. Die nächsten paar Jahre weiß ich es wieder. Aber das vergisst
dann Read-Only.
Ja,
Read-Only
Mode. Die Festplatte. No. Ja, aber Read-Only sieht man zumindest,
wenn man mountet. Ja, sagt genau. Oh, ist Read-Only.
Nee, das habe ich alles gecheckt. Du kannst ja remounten
als Read-Only. Ja.
Das habe ich alles.
Das muss in irgendeinem Evil-Skript oder in irgendeinem Cronjob drin sein, so at hourly oder sowas, wenn das die Festplatte halt einfach read-only macht. Das ist aber so rum. Was passiert gerade?
Ja, also irgendwie mount-orb.
RO, Komma, remount.
Ja, damit das genau. Remount. Oder remount, Komma, ja. RO. Ja.
Sehr, sehr guter Move für alle Leute, die andere Leute ärgern wollen.
Genau, einfach mal Leute ärgern.
Genau, härter Leute ärgern. Besonders in der Crontab, einfach zu irgendwelchen Zeiten. Zu 23:42 Uhr einfach die Festplatte read-only
mount. Erst immutable setzen bei allen Files und dann read-only
mount. Nee, du musst bloß ein paar Files read-only setzen. So die man normalerweise bearbeitet.
FSTAB.
Nee, die ist ja tatsächlich relativ.
Der ist auch super dreist, einfach zu gucken, welche Dateien gerade offen sind und die dann als Root. Einfach ein LSOF zu machen, zu gucken, oh, was ist denn gerade offen und die dann. Ja.
Immutable machen.
Ja, die dann immutable machen.
Oh ja, das habt ihr nicht von uns.
Genau.
Aber probiert es bitte trotzdem aus und schickt es uns.
Ja, also wir werden da interessiert an Erfahrungsberichten.
Genau. The bastard operator from hell.
Ja, genau.
Bastard operating system brauchen wir auch.
Ja, genau. Dann gibt man als Fehlermeldung so aus, so, oh, das waren Sonnenstrahlen.
Genau. Und wie ihr es macht, ihr schreibt einfach ein Kernel-Modul, was dann im Kernel gehookt ist.
Du meinst so wie das Kernel-Modul, was statt Bildern nur noch Lolcats ausgegeben
ja,
hat?
Ja, oder was ab und zu irgendwie Videos oder irgendwie Links zu Dings zu Rick Astley
ja, genau.
Zu Rick Astley macht. Und das war ein Kernel-Modul, das ist super awesome ist einfach. Genau, und das einfach als Kernel-Modul, was ab und zu mal Sachen read-only-mounted oder was weiß ich macht. Oder, wie gesagt, immutable.
Sehr awesome. Sehr gut.
Okay.
Oder Suite-Bits von irgendwie Sudo entführen.
So viel Spaß.
Für wenig Geld. Okay, hast du jetzt noch GlassFS oder ist das ja...
Nee, das hatte ich ja schon.
Vorhin schon gesagt.
Genau.
Ne? Da hast du auch X-Atre
Requirements. X-Atre.
X-Atre ist böse.
X-Atre ist cool, aber es...
Wenn man weiß, was es tut und
wie man... Und wenn es funktioniert.
Ja, wenn es funktioniert. Genau.
Genau.
Pix.
Genau, ich fange einfach mal an mit dem... mit einem Switch, weil wir so oft keine Switches mehr gepickt haben, habe ich mir einen gecheckt bei Amazon.
Schon wieder? Warum brauchst du eigentlich so viele Switches?
Nee, das ist ein
Hobby.
Das ist, ja genau, ich sammle Switches. Ich habe einfach so ein privates Hobby, ich sammle Switches.
Und dann so kleine?
Ja, also tatsächlich ist es ein Switch, der managebar ist, aber ein bisschen nur.
Ein bisschen mehr. Das ist genauso groß wie den. Also ich habe quasi den gleichen, nur ohne E hinten. Und genau, meine ist halt nicht managebar, das ist nur so ein dummer
genau.
Brot-Switch.
Also das Ding.
Aber die Dinger sind halt echt klein. Also ich habe auch schon Leute gesehen, die bauen die sich in den Floppy-Disk-Slot vom Rechner ein und geben dem.
Also wäre das noch besser geeignet für das Studio hier, weil da hängt ja jetzt
hinten. Also einer das drin, ist so ein echt kleiner 5-Port-Switch mit einem Metallgehäuse und den kann man quasi auch in so ein normales Rechner-Case reinbauen. Ich habe sogar schon Leute gesehen, die den ans interne Netzteil vom Rechner ranhängen, damit der quasi seinen Strom aus dem Rechner selber holt.
Das ist auch ganz
auf jeden Fall sehr cool.
Also würde bei meinen vielen Interfaces gerade so reichen. Also 4
also plus den gibt's auch noch in 8. Das ist halt nur ein bisschen größer. Das Besondere an ist, wie gesagt, der ist so ein bisschen managebar. Er kann WLAN, er kann, was für mich der wichtigste Punkt war, Port Mirroring, und zwar N zu 1.
Sag's doch gleich, du willst einen Gigabit-Hub haben.
Ich will einen Gigabit-Hub haben. Und den habe ich damit bekommen. Das einzige Problem ist, es funktioniert nur unter Windows. Da gibt's eine komische Krepel-Software.
Oh, what?
Aber, was auch noch bei mir auf der Projektliste steht, auf jeden Fall, dieses Tool zu Reverse-Engineeren, weil alles, was es macht, es sendet ein bisschen UDP-Pakete und ein bisschen Multicast. Und damit kann man diesen Hub konfigurieren. Man braucht ein Passwort. Das Passwort wird halt in Plaintext da über diese scheiß Leitung verschickt. also es ist echt keine große Magie, die da passiert. Und das sind halt ein paar so ein komisches Binary-Protokoll. Aber das war's dann auch schon. Und damit kann man dann quasi diesen Hub auch von überall anders konfigurieren, wenn man jetzt gerade keine virtuelle Maschine mit einem gebridgten Netzwerk zur Verfügung hat, die Windows läuft. Jedenfalls für 27 Euro ein Gigabit-Hub zu haben, ist schon echt cool, muss ich sagen.
Ja.
Ich habe es schon ausprobiert, es funktioniert alles, man konfiguriert das Ding einmal und dann bleibt es tatsächlich auch konfiguriert. Man kann auch so einstellen, dass der gemirrorte Port nicht zu den anderen Ports hin, also quasi, dass man dem einfach ein anderes WLAN-Tag gibt, dass er dann quasi die anderen nicht irgendwie interferiert oder sowas. Das ist schon echt ziemlich cool. Und wie gesagt, 27,99 €.
Billig.
Sehr, sehr cool für das, was es kann.
Wenn man denn
genau, wenn man das braucht, natürlich nur, wenn man natürlich keine Verwendung für Mirrorports hat. Eine Verwendung zum Beispiel auch sehr cool, was ich mir vorstellen kann. Einfach mal hinter das Modem von dir, von einem zu hängen, wo Internet rauskommt, dass man dann so irgendwelche Analyse machen kann oder einfach mal Snort ausprobieren oder sowas, wenn man halt einfach mal.
Ja, wenn man Netzwerkanalyse mal ausprobieren will, ohne dass man da irgendwie anderen Leuten bei auf den Sack geht.
Genau, weil man kann es einfach dazwischen hängen, es ist quasi transparent, das Ding hat halt eine eigene IP-Adresse, aber er antwortet halt nicht darauf, wenn er nicht gefragt wird. Genau, man kann die IP-Adresse auch einstellen entsprechend. Und sehr, also es hat nicht viele Features, aber die Features, die es hat, die funktionieren auf jeden Fall. N zu 1, Mirroring, sehr cool. Okay.
Yay. Wir hatten das, glaube ich, schon mal bei unserer Automationsfolge angesprochen kurz, und zwar Vagrant. Das ist ein Kommandozeilen-Tool und eine Ruby-DSL, mit der man VirtualBox-VMs skripten kann. Und das ist super cool eigentlich. Also ich habe das jetzt vor ein paar Tagen mal ausprobiert und habe da mal ein paar Maschinen mit gebootstrapped Und das ist halt echt cool, weil man hat da so eine Konfigurationsdatei, das ist im Endeffekt eigentlich nur ein Ruby-Script, wo man ein paar Sachen reinschreibt. Und das ist quasi das komplette Profil von dieser virtuellen Maschine. Und dann sagt man einfach Vagrant ab und er fängt an, einen Image reinzuklonen. Also man kann da sogenannte Boxes verwenden. Das sind dann quasi fertige Linux-Distributionen, die schon als Prototyp eingesetzt werden können. Da gibt es zum Beispiel standardmäßig von den Vagrant-Leuten gibt es ein Ubuntu Lucid Lynx, ist es, glaube ich, 32-Bit, aber da gibt es auch diese Vagrant Boxes Community, die ich auch mal hier verlinkt habe. Da kriegt man alle möglichen Images von allen möglichen Linux-Distributionen.
Also auf jeden Fall wird man jetzt die 12.4 haben, weil die ja stable ist.
Genau, die gibt es momentan. Habe ich bis jetzt noch nicht
gefunden. Was ich nicht verstehen kann, aber weil das ist eigentlich...
Aber die kann man dann auch selber bauen, wenn man will.
Genau. Hm? Also das ist eigentlich, was man haben will, weil die nächste, also die aktuelle Ubuntu-Version ist stable für jetzt genau. 4 Jahre, 2, 3, 5.
Ja. Perfekt. Genau, aber es ist auf jeden Fall schon mal cool, wenn man einfach sagt, okay, ich habe jetzt hier einen kleinen Server daheim stehen und ich habe mein lokales Notebook und ich möchte nicht die ganze Zeit irgendwie immer die gleiche VM verwenden, sondern ich will die halt sauber neu hochziehen, ohne großartig Software drauf installiert zu haben. Dann macht man das mit Vagrant, dann kann man das Ganze komplett skripten, kann da irgendwie diese Box-Files angeben, die man da verwenden will. Und dann hat man innerhalb von, keine Ahnung, 2-3 Minuten eine fertige neue VM, die komplett frisch ist. Und man kann die optional sogar noch mit Chef Solo, mit einem Chef Server oder mit Puppet provisionieren. Das heißt, man kann da auch noch sofort fertige Deployment-Mechanismen benutzen, um da Software drauf zu deployen und Konfigurationen und so weiter. Und wird unter anderem auch für den Travis CI, für die ganzen Build-Services, also für die ganzen Test-VMs benutzt. Und ist einfach nett, wenn man einfach mal eine einfache Möglichkeit haben will, virtuelle Maschinen automatisiert aufzusetzen und danach wieder wegzuwerfen oder so. Mhm. Kann man auch komplett konfigurieren. Man kann dann sagen, die sollen jetzt mit einem Bridge-Interface hochkommen oder mit einer Host-Only-IP-Adresse, dass man die quasi alle Ports von dem Host-Computer zugreifen kann, aber nicht vom Rest vom Netzwerk und so. Und kann da relativ viele Konfigurationen setzen und das ist alles echt, echt cool gemacht.
Man überspringt quasi das Kickstarting.
Genau, und der macht halt auch noch so ein bisschen Magie mit außenrum. Da sind auf den Box-Images sind zum Beispiel standardmäßig schon die Dings mit installiert, die, wie nennen die sich, diese VirtualBox Add-ons, also diese Software.
Box Editions, genau. VirtualBox Editions oder Add-on.
Nee, diese VirtualBox Software, die man zusätzlich noch mit drauf installiert.
Guest Editions heißt.
Genau, genau. Guest. Und ja, also ist, wie ich finde, eine feine Sache. Man sollte glaube ich, darauf achten, dass man die aktuelle Version von VirtualBox verwendet, weil ich hatte noch irgendwie eine 4.0 installiert und die Webseite von VirtualBox war gerade down. Und da habe ich das mal probiert und da hat es irgendwie...
Explodiert.
Die VM ist einfach nicht hochgekommen. Also der hat irgendwie stundenlang gewartet und hat der hat halt irgendwie ein paar Minuten gewartet, bis ich dann keine Geduld mehr hatte, aber es ist nichts passiert. Aber mit der 4.1 irgendwas, 4.1.1 oder so, hat es gut funktioniert. Daher, also ist, glaube ich, mittlerweile dann mein Standardweg, um irgendwie mal eine funktionierende Linux-Kiste auf meinem Laptop hochzuziehen. Dann brauche ich auch nicht so viel Platz, weil wenn ich sie dann benutzt habe, dann kann ich sie wieder wegwerfen.
Na, ich gucke mir
das
auch mal an.
Das Tolle ist halt, es ist einfach genug, dass ich innerhalb von ein paar Minuten, ohne dass ich was dran machen muss, eine fertige Maschine hochziehen kann, dann kann ich die halt auch jedes Mal neu bauen. Und das ist cool.
Also ja. Klingt auf jeden Fall sehr interessant.
Ja, also und wie gesagt, das ist ein bisschen Konfiguration, was halt in so einer Ruby DSL ist, in so einem Vagrant-File heißt das. Und es ist ein Kommandozeilentool, das nennt sich Vagrant und damit kann man dann halt im Endeffekt das ganze Ding steuern.
Jo. Okay, Barcode. Nee, Baku.
Bacon.
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 Es geht tatsächlich um Bacon Chocolate Ice Cream.
Das hört sich interessant an. Erzähl mir
mehr. Das hört sich eklig an.
Das hört sich einfach super richtig an.
Ach.
Es ist ein Rezept, wie man Bacon Chocolate Ice Cream herstellt.
Ihr habt Geschmacksverirrung.
Ich weiß nicht.
Hast du schon mal Rauchbier getrunken? Das schmeckt auch wie Schinken, aber ich find's gut.
Ja. Also ich weiß nicht. Ich kann's mir auf jeden Fall vorstellen, weil Bacon ist lecker. Chocolate ist lecker.
Ice Cream
ist lecker. Alle Sachen zusammen sind triple lecker.
Also lecker, lecker, lecker.
Oh. Und Vanille-Extrakt.
Ja, Vanille-Extrakt, natürlich.
Das können wir tatsächlich mal ausprobieren. Also
das muss funktionieren.
Ich wäre da tatsächlich bereit, das mal auszuprobieren.
Das muss funktionieren. Guck mal, der hat das hier gemacht.
Die machen da voll braun.
Die haben vorher einfach so viel Schoko und Zucker dabei, dass es gar nicht
genau, die machen eklig sein super, kann.
Aber echt schön bebildert.
Ja. Ja. Und mit Honig drauf. Schön, fertig.
Ja, genau.
Also die Anleitung sieht cool aus, aber
ich finde es einfach super awesome. Ich finde die Idee einfach so gut, oder? Bacon Chocolate.
Man könnte noch ein bisschen Chili reinmachen und dann wird es wahrscheinlich noch besser.
Ich weiß nicht.
Ja, doch, so.
Ich will erstmal das Originalrezept
ausprobieren. Was ich letztens mal gegessen habe, war so Zartbitterschokolade mit Chili-Nachgeschmack. Das war cool.
Hm? Okay.
Ist auch gar nicht so übel. Ja.
Essen.
Genau.
Jetzt du.
Wo wir vorhin kurz bei Ruby waren, ich habe jetzt hier noch ein nettes Tool, was ich mittlerweile echt kennen und lieben gelernt habe, und zwar Pry. Pry ist so eine Ruby-Shell, in der man quasi Ruby-Code eintippen und evaluieren kann. Ist ein Ersatz für IRB, was dieses Interactive Ruby ist, was man normalerweise als Ruby-Shell benutzt. Nur, dass es halt viel mehr kann. Es kann Inline-Syntax-Highlighting, man kann automatisch schon Dokumentation browsen und man kann sich Definition anzeigen lassen und alles mögliche. Also ihr könnt da mal auf die Webseite gehen, mal den Screencast angucken oder mal die Feature-Liste durchgucken. Das ist echt ein Tool, was echt viel kann. Ich benutze momentan eigentlich nur die normale Funktionalität als Shell, dass ich da quasi Ruby-Code eintippen kann, aber man hat halt auch so Sachen wie Tab-Completion und halt bunt. Und wie wir schon ein paar Mal gelernt haben, in der Shell ist mehr bunt, mehr Gewinn. Darum ist Pry toll.
Genau, es ist quasi wie IPython.
Das ist quasi wie IPython, ja, aber die haben halt auch noch so, du kannst quasi Skripte, die du da reintippst, direkt irgendwie als GitHub-Gist raushauen und so. Okay. Also die haben so noch krasse Bonus-Features mit eingebaut.
Bonus-Features. Jedenfalls ja, aber ansonsten sieht's ja, also ist Dokumentation und Tab Completion kann ja sind die Features, die man eigentlich immer haben will. Mhm. Und IPython kann das zum Beispiel
genau,
auch. Aber da gibt's bestimmt was Besseres als IPython auch noch. Das ist ein super Bonus.
Also IPython. Also es gibt ja ich glaube IPython ist schon der Bonus und das Normale ist ja nur Python eintippen. Da hat man ja auch schon eine Shell. Aber wenn ihr Python entwickelt, dann benutzt IPython. Ich weiß nicht, ob es da was Besseres gibt, wenn ihr Ruby entwickelt. Probiert mal Pry aus. Ist toll.
Mhm. Und wenn ihr mehr bunt wollt auf der Z-Shell, dann?
Dann Felix.
Genau, dann nehmt
dann
ihr...
Dann nehmt ihr Felix.
Dann nehmt ihr Z-Shell Syntax Highlighting. Weil wir hatten es ja letztes Mal irgendwie Syntax Highlighting für irgendwas.
Für alles.
Genau. Und jetzt einfach noch für noch mehr. Und zwar für, wenn du quasi in dein Prompt irgendwas eingibst, dann macht er das schon bunt.
Apropos Felix, jetzt da Marc nicht da ist und Ingo als Nano-Nutzer allein ist, wollen wir demnächst mal über Editoren reden.
Du kannst eh nichts dagegen machen.
Nano
ist cool. Ich hab ja gehört, dass Nano jetzt Syntax-Highlighting kann,
ja,
nach nur 5 Jahren oder so.
Ja, Nano kann schon seit einer Weile Syntax-Highlighting, aber das muss man erst einschalten und so. Und dann kann er halt immer noch nicht alles andere, was ich sonst benutze. Ich meine, Syntax-Highlighting ist ein Feature von tausenden.
Solange du hier nicht noch einen Emacs Verfechter anbringst.
Hey, ich würde sogar Emacs benutzen anstatt fucking Nano.
Ja, mir ist es total
egal. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich da rauskomme. Ist mir egal, ich bleib einfach drin.
Das war irgendwie Control-C, Control-X, glaube ich.
Ja, fuck. Einfach Nano, die Shell schließen.
Nee, aus Emacs.
Bei mir ist es Windows-Shift-C, dann ist die auch
weg. Warte mal, Control-C, Control-X. Nee, Control-C ist es nicht. Control-X, Control-F.
Escape.
Escape. Doppelpunkt Q. Jedenfalls. Okay. Und zwar, das ist super cool. Und dann sieht man auch direkt, wenn man irgendwie ein Kommando falsch geschrieben hat, weil das ist auch evaluiert. Also er schaut nach, ob es zum Beispiel schreibst, Pac-Man, aber du bist auf dem fucking Debian-Box und dann ist Pac-Man rot. Was ziemlich cool ist, weil das ist das Erste, was mir sofort aufgefallen ist. Hieß jetzt gerade grün, aber wenn ich jetzt in apt-get, dann sagt er, es geht nicht, es ist rot. Und das ist ziemlich cool, weil ich habe ständig das Problem, dass irgendwie der Paketmanager falsch ist. Und ja, das ist so ein
Feature. Apt-tab oder apt-tab.
Ja, genau, dann drückst du hier, pass mal auf, hier, apt-tab und dann sagt er hier, apt gibt's, oh shit, ich habe ein apt.
Ah.
Ja, das ist nur ein Scheiß, weil ich habe gar kein apt-get.
Wieso hast du ein apt?
Ich habe den, glaube ich, mal nachinstalliert für irgendwelchen. Warte mal, was macht ein apt? Nee, apt ist irgendwie ein Java-Scheiß.
Apropos, hast du heute schon dein System aktualisiert? Ich bin nämlich gerade dabei. Pac-Man. Juhu. Gibt einen neuen Kernel bei mir gerade. Ich war im Kino.
ich war mal wieder im Kino und habe The Avengers geguckt.
Farsight. Oh, ja. 450 Megabyte.
The Avengers, der Superheldenfilm. Ich hab's geschafft, das E-Mix rauszugehen. Was hast du getan?
Ich hab's geschafft, das E-Mix zu beenden.
Du hast X-Kill benutzt.
Nein, ich hab's tatsächlich mit Kommando.
Und mit welchem Bundeskommando war's?
Ich glaube, es war irgendwie. Ich hab's wieder vergessen. Ich hab irgendwie.
Es war irgendwie Trial and Error. Und zum Schluss war's richtig.
Egal.
Mach einfach mal weiter.
Es ist undefined.
Ja, das Tolle ist, wenn ich jetzt F1 drücke, dann zeigt er mir irgendwie Lispern.
Ja, das ist praktisch.
Ja. Mach einfach weiter.
Mach einfach weiter. Ich habe The Avengers geguckt, also der Superheldenfilm von Marvel, der gerade im Kino läuft. Da sind so alles, was im Marvel-Universum so rumkreucht und fleucht. Also Captain America ist dabei, Thor ist dabei, Iron Man ist dabei, Hulk ist dabei.
Hulk Smash!
Ja, genau. Hulk Smash! Der smasht auch ziemlich viele Leute.
Leute zersmasht, ja.
Ja, total toller Film. Hat Spaß gemacht, das Kino hat gelacht. Und wenn ich einen Tipp geben darf, guckt ihn nicht in 3D. Die 3D-Variante war irgendwie nicht besser, weil es eh so nur so ein nachträglich konvertiertes 3D ist. Das bringt gar nichts und die 1-2 Euro kann man sich dann auch noch sparen und kann den auch in 2D angucken.
Vielleicht hat gerade aufgegeben, hat Zoom verschieden aufgemacht und hat angegeben, quit E-Mails.
Und? Was sagt Google?
Die sucht noch.
Ignoriert mich einfach, ich will das jetzt wissen.
Ctrl-XC ist es einfach.
Warte mal.
Vielleicht groß?
Ja doch, Ctrl-X, Ctrl-C. Ich hab's vorhin falsch rum. Also ich habe vorhin Ctrl-C, Ctrl-X, aber es ist Ctrl-X, Ctrl-C.
Also ja. Wenn ihr jetzt jemand so aus dem E-Mix rausmacht, Ctrl-X, Ctrl-C ist eure Rettung.
Genau. Falls ihr es jetzt neben
Podcast oder dann picke ich jetzt einfach dieses Cheat-Sheet für Emacs.
Weil da steht drauf, wie man da rauskommt.
Da steht drauf, wie man Emacs beendet.
Wir sollten auch ein Cheat-Sheet machen, wo einfach bis drauf steht, how to quit Emacs and open Vim.
Sorry, Ingo. Tut mir leid.
Oh, nein, wir sollten so ein Cheat-Sheet drauf machen, wo alle Editierenden draufstehen und wie man da rauskommt und dann den Vim startet.
Ja. Nee, in Sachen Editoren, hätte ich jemals gelernt, mit Emacs umzugehen, dann würde ich auch vermutlich Emacs benutzen, aber ich kann halt VI
Emacs
oder VIM.
Emacs ist einfach die erlegene Wollmilchsau, die kein Mensch braucht. Außerdem gibt es
diverse Leute, die
Stallman.
Ja, das ist halt ein Grund, es nicht zu benutzen, aber.
Ach Quatsch, Stallman, der kann alles.
Ja.
Ja, der hat.
Selbst mit Vögeln kann der's.
Siehst du, ja, der beginnt auch einen Editor einfach mal, indem man eine Lisp-VM implementiert, aber ist eine andere Frage. Avengers.
Genau, Avengers. Toller Film, geht ihn gucken. Regie und Drehbuch ist von Joss Whedon, einfach genial und Publikum hat gelacht, hat Spaß gemacht.
Ich glaube eher so seichtes Kino, oder?
Ist seicht, aber actionreich und lustig. Also. Science-Fiction, Superhelden-Action. Ja. Und naja, wer die anderen Marvel-Dinger gesehen hat, weiß, worauf er sich einlässt. Also wer ja. Iron Man, Thor, Captain America und so geguckt hat, so ungefähr ja. Der Stil halt.
Ist ja alles im Endeffekt so
das Gleiche.
Altbewährt. Ist ganz, ganz... War Watchmen eigentlich auch Marvel?
The Watchmen.
Bin ich mir gerade nicht sicher, aber im Endeffekt ist fast alles Marvel.
Also ich werde
es ist nur Batman, Spider-Man.
Ja, die ganze Justice League, oder?
Genau.
Also es gibt auf jeden Fall viel, viel mehr im Marvel-Universum als im DC-Universum. DC-Universum sind nur irgendwie 4, 5 coole. Ich glaube, Green Lantern ist noch DC, ne? Und das war's dann aber auch schon. Also es sind.
DC hat doch Batman, oder?
Ja, genau. Batman, Spider-Man, Green Lantern.
Der Flash.
Flash kann sein, ja. Also DC sind auf jeden Fall viel weniger. Hm? Marvel sind die mit denen ganz viel.
Aquaman.
Genau, und ich mache noch die Saturday
Morning. Wonder Woman ist auch noch DC.
Ich verlinke noch ein Video, Saturday Morning Watchmen. Ist eine Parodie zu Watchmen. Sehr cool.
Also der Chat war auf jeden Fall schneller vorhin mit deinen Control-X.
Ja, ich weiß, ich wurde auch schon...
Du wurdest auch schon ausgelacht.
Ich wurde auch schon als Loser bezeichnet. Ich hab's verdient. Ich kann ja den E-Mix benutzen. Ich soll das vielleicht tatsächlich mal lernen.
Du kannst nicht E-Mix benutzen. Gott, dann müssen wir was machen.
Ich muss mal lernen, E-Mix aufzumachen, den Viper-Mode zu aktivieren.
Und dann zu gewinnen.
Weil dann kann ich wieder. Wenn der Viper-Mode an ist, dann geht's.
Gut.
Ja.
Dann WhatsApp.
Mit E-Mix.
WhatsApp.
Felix, what's web?
Oh, what web?
What web? What's web? What's web?
What web? Und zwar, wir hatten das ja schon ein paar Mal von, wir hatten es ja schon ein paar Mal so, was für Webserver gibt es im Internet? Und WhatWeb ist ein Tool, was genau diese Sachen für dich herausfinden kann. Das ist so quasi ein Analyse-Tool für Webserver. Und der macht das mit einem relativ kleinen Footprint. Oder also er hat bloß, also standardmäßig ist ein Query auf dem Webserver und schaut halt nach, was drauf läuft. Und wenn man ein bisschen aggressiver wird, dann sind es, glaube ich, 3 oder 4 oder 5, die halt an den Server gestellt werden und geschaut wird, was für Version von welcher Software läuft denn da drauf. Und das ist sehr cool. Ich habe es mal ausprobiert. Ist einfach zu verwenden und der macht das sogar in Bunt und ist in Ruby geschrieben. Deswegen muss es quasi super automatisch besser sein. Als alles andere. Und es hat so super Plugins, was wohl relativ leicht ist. Also man schaut einfach mit Regex in den Queries nach, halt, ob da irgendwas drin ist, was auf eine bestimmte Software hinweist. Zum Beispiel ein WordPress oder ein Serenity. Wie heißt das Ding? Wie heißt denn dein Ding?
Serendipity.
Genau. Genau, also er schaut da halt viele verschiedene Sachen durch. Ich glaube, 500 Plugins oder sowas sind das, die halt auf verschiedene Versionen dann hinweisen und der macht das bunt und zeigt es an und kann das dann, man kann es halt dann entsprechend verwenden. Man kann es auch in Webseiten schreiben, in Datenbank direkt reinschreiben. Und cooles Tool auf jeden Fall, funktioniert und ist bunt.
Yay, was mir gerade noch eingefallen ist, wo Ingo von dem Film erzählt hat, ich pick jetzt mal ein uraltes Spiel, woran ich früher sehr viel Spaß hatte. Das kann man mittlerweile mit Sicherheit in irgendwelchen Emulatoren laufen lassen, und zwar Marvel vs. Capcom 2. Das ist so ein Fight-Spiel, so ein Beat'em-up, wo man quasi mit den ganzen Capcom-Charakteren, also so mit Jill aus Resident Evil und allen möglichen und auch den ganzen X-Men-Charakteren und auch den anderen Marvel-Charakteren gegeneinander kämpfen kann. Das ist lustig. Also kann man sich mal Videos angucken. Das ist halt so super 2D-Bitmap-Grafik. Habe ich damals auf der Dreamcast gespielt. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Dreamcast?
Ja.
Gott, die gute alte Zeit.
Damals, ja.
Okay.
Als die Zeit noch gut war.
Lasst uns Schluss machen.
Ja.
Genau. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit.
Habt Spaß.
Passt auf euch auf. Am Gerät. Und lasst euch nicht vom Auto überfahren.
Genau.
Oder lasst euch nicht von Katzen töten.
Lasst die Katzen nicht in eure Speichen reinspringen.
Ja.
Deswegen kauft euch irgendwie so extra Metzelgeräte an euren Fahrrädern dran, um diese Katzen zu vernichten, bevor sie in euren Speichen springen können.
Ja, genau.
Ist so.
Tschüss.
Ciao.